Moin zusammen und willkommen zu Folge 11 des Road to D&D Podcasts. Und ihr merkt, es ist alles ein bisschen anders. Ihr hört das Feuer knistern, man kommt auch mal wieder richtig schön gemütlich zusammen auf 1,5 Meter Abstand mit 2 Haushalten und 3 Personen und mit Maske, um ein richtig schönes Weihnachtsfest miteinander zu verbringen. Man wärmt sich beide Hände an der heißen Kakaotasse und hat einfach mal wieder Zeit für sich und seine Liebsten. Und auch wir hier beim Road to D&D Podcast wollen so ein bisschen die Weihnachtszeit jetzt für uns einläuten. Und dementsprechend habe ich mir mit Christian heute ein kleines Weihnachtsprogramm zusammen für euch überlegt, damit ihr auch natürlich irgendwie die weihnachtliche Zeit in der Familie natürlich für D&D nutzen könnt. Und dementsprechend möchte ich auch gar nicht lang schnacken. Schüttet ruhig mal einen Schuss Amaretto mehr in euren Glühwein für die Tage. Ihr habt euch nach 2020 wirklich redlich verdient. Und dementsprechend viel Spaß mit der Folge. Moin zusammen und willkommen zu Folge 11 des Road to D&D Podcast. Eine kleine Jubiläumsfolge und wie immer mit dabei Christian. Moin.
Hi, wobei es ja eigentlich keine Jubiläumsfolge ist.
Ja, also quasi der Recap zur Jubiläumsfolge sozusagen.
Okay.
Um es mal ganz kompliziert auszudrücken.
Also, wir sind auch anders als andere Podcasts.
Erstens das und auch, man weiß auch, die immer die großen Serien, Folgen und so weiter und so fort, sind immer die 11. und die 21. Ja. Ist auch ganz klar.
Es ist hinlänglich bekannt, das Staffelfinale immer Folge 11.
Genau, das Mid-Season-Final, sondern die Folge nach dem Mid-Season-Final ist die mit dem krassen Cliffhanger.
Genau.
Also wem es noch nicht aufgefallen ist, einfach nochmal Game of Thrones nochmal gucken.
Ja, außer die letzte Staffel halt, ne? Wenn man nicht wieder traurig ins Bett gehen will.
Ja gut, ich glaube nach wie vor, dass dich hat das alles sehr viel mehr mitgenommen als mich, ehrlicherweise. Aber das ist ein anderes Thema. Ich entschuldige mich auch schon mal, falls das hier alles ein bisschen merkwürdig hin und wieder klingen sollte, weil ich bin mittlerweile in meine Heimat gefahren und meine Heimat ist der Westerwald. Und meine Heimat der Westerwald ist, wie man sich schon denken kann, nicht mit besonders gutem Internet gesegnet. Ergo kann es passieren, dass es vielleicht hier und da kleinere Abbrüche kommt. Wir versuchen das natürlich alles super smooth zu schneiden, dass es niemand mitbekommt, aber man weiß nie. Das Westerwälder Internet ist nicht besonders
mittlerweile ist aber 2K ausgebaut. Angekommen, oder?
Ja, DSL Lite ist mittlerweile nicht mehr so ein großes Thema.
Aber schon noch AOL, oder? Sonst keine anderen Anbieter.
Ich glaube, AOL ist nach wie vor platzhirsch. Ansonsten halt eher, wie weit man halt mit seinen Gratis-CDs kommt, ne?
Genau, das, ja. Wir haben auch noch bei uns zu Hause noch so ungefähr 300 CDs im Keller mit 200 Stunden Internet kostenlos.
Ja, das Problem ist halt, im Westerwald haben halt auch viele noch einfach Floppy-Disk-Laufwerke. Da ist das mit den CDs immer so ein bisschen schwierig.
Na, stimmt, ja. Ja gut, musst du durch jetzt, diese Folge.
Ja, genau. Aber das soll euch auch gar nicht stören. Und zwar, wie ja schon in der letzten Folge angekündigt, soll es so ein bisschen ein kleines Weihnachtsspecial sein heute, wo wir unsere kleine Serie rund um die D&D-Klassen unterbrechen werden und ein wenig mal vielleicht auch das Jahr für uns Revue passieren lassen, denn wir werden hiernach auch eine Podcast-Pause einlegen und für die nächsten Wochen erstmal keine neue Folge rausbringen und dann im neuen Jahr wieder starten mit einer neuen Folge und dann natürlich auch mit weiteren Klassen rund um Dungeons and Dragons. Genau, aber wie gesagt, in dieser Folge so ein bisschen den Weihnachtsgeist einfach mal in den Road to D&D Podcast einströmen lassen.
Einfach mal weihnachtlich treiben
wo
lassen.
Wo auch immer die Formulierung jetzt gerade herkam.
Du hast vor der Folge noch gesagt, dass du es dir aufgeschrieben hast, extra, wie du es nennen willst.
Ja, genau.
Aber auch da wieder, wie bei einfach jedem erfolgreichen Podcast, nach 11 Folgen einfach mal Pause machen.
Stimmt. Einfach man muss sich auch auf dem Gipfel des Erfolgs einfach mal ausruhen. Ja. Nee, aber apropos Gipfel des Erfolgs. Eine Sache liegt mir nämlich tatsächlich sehr im Herzen. Also, zwei Sachen liegen mir tatsächlich sehr im Herzen. Erstens, ich habe rausgefunden, wer der eine Hörer ist, den wir die ganze Zeit haben, nämlich natürlich meine Mom.
Ja.
fand ich sehr witzig. Tatsächlich, nämlich ich habe mich gerade vor einer Stunde oder so
beim Abendessen mit meiner Mutter unterhalten und sie meinte dann, dass sie ja unseren Podcast so toll finden würde. So, erstens, meine Mutter hat überhaupt keinen Bezug zu irgendeinem dieser Themen. Also weder ist sie besonders Fantasy begeistert, noch irgendwie begeistern irgendwie ausufernden, komplexen Gesellschaftsspielen. Also generell an Gesellschaftsspielen schon, aber jetzt nicht in einem Komplexitätsmaße, wie jetzt bei Dungeons & Dragons zum Beispiel der Fall. Aber ja, sie findet natürlich irgendwie den Podcast super, aus irgendeinem Grund. Und der Approach, den wir hier so ein bisschen mit den ganzen Podcasts haben, scheint auch zu funktionieren, denn sie hat Dungeons & Dragons durch diesen Podcast zumindest in den Grundzügen verstanden, was mich extrem gefreut hat.
Ja, das klingt erstmal sehr gut. Ich sehe da nur ein Problem, nachdem ich dann letzte Folge angekündigt habe, dass die Zuhörer ihren Eltern das Players Handbook schenken sollen. Bist du natürlich jetzt gefordert, ne?
Unbedingt. Ich glaube, ich mache ja auch, also ich bin auch noch nicht ganz davon ab, dass ich vielleicht meine Mom und meine Schwester, mit denen ich zusammen Weihnachten verbringen werde, auch einfach für so einen D&D-One-Shot verhaften werde. Und das finde ich auch ziemlich großartig. Aber davon wissen die beiden noch nichts. Und entweder erfahren sie es jetzt hier durch diesen Podcast, den sie ja anscheinend hören, vollkommen abgefahren, oder ich werde sie einfach eiskalt überraschen. Aber das würde mir sehr viel Freude bereiten. Und ja, vielleicht lässt sich da ja auch irgendwie so ein bisschen ein D&D-One-Shot erfinden oder sowas. Da muss ich mir alles nochmal Gedanken drüber machen. Aber abgesehen davon, ich habe zwar gerade gesagt, meine Mom ist die einzige Zuhörerin, die wir haben, aber nichtsdestotrotz, wie man das so in so Jahresrückblicken, in Anführungszeichen, macht als guter Podcaster, wollen wir die Chance natürlich auch nutzen, allen Zuhörern danken. Nämlich tatsächlich, wir haben jetzt 10,5 Folgen aufgenommen ausgestrahlt. Und mit so einer kleinen Sonderfolge, wo wir uns ja über unser digitales D&D-Setup unterhalten haben. Und mittlerweile deutlich über 300 Plays auf unseren Podcast, was ich total erstaunlich finde, weil wir den jetzt auch nirgendwo krass aktiv beworben haben oder sowas. Und mich auch total freut, dass auch Folgen von vor mehreren Wochen immer noch wieder abgespielt werden. Also ich finde es extrem großartig und vielen Dank dafür. Und tatsächlich bekommen wir auf unserem Instagram-Channel Road to D&D mittlerweile auch immer mal wieder Fragen zu einzelnen Folgen oder Input. Oder ich kriege von anderen Runden oder bei anderen Runden Input zu einzelnen Sachen, die wir besprochen haben. Zugegebenermaßen hier und da auch mal eine Verbesserung. Das kommt auch vor. Aber ich bin echt sehr, sehr begeistert und hoffe, dass wir da im neuen Jahr dann auch anschließen können.
Ja, gut, das mit den Verbesserungen kann ich gar nicht nachvollziehen, muss ich ehrlich gesagt sagen. Also
ich weiß auch nicht, was die meinen. Ich weiß auch nicht, was die meinen, ehrlicherweise.
Weil eigentlich, also ich habe mir nichts vorzuwerfen, muss ich sagen. Also bei dir ist jetzt nochmal so, ja, aber...
Gut, ich sehe das in bester Spielleiter-Manier. Wenn ich das anders erklärt habe, ist das nun mal in meinen Abenteuern auch anders. Punkt.
Ja, das kenne ich von deiner Spielleiterkarriere schmerzlich als Spieler. Das, ja.
So. Ich kann die Sache nicht falsch verstehen. Wenn dann ihr.
Genau.
Genau, nee, aber wie gesagt, vielen Dank dafür.
Genau, ich kann mich da auch nur anschließen. Ich will das Geschleime, was du jetzt da alles runtergerattert hast, natürlich nicht nochmal wiederholen, aber das macht natürlich dann.
Bitte beleidige die Zuhörer nicht wieder.
nein, ich mache natürlich nur Klassen runter, da haben wir uns ja drauf geeinigt, aber Zuhörer niemals. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich ganz cool, wenn du Feedback bekommst und auch dann positives oder auch negatives Feedback kann ja manchmal auch förderlich sein. Je mehr zuhören, desto mehr Spaß macht es natürlich.
Unbedingt. Und da auch, wie gesagt, ich werde nicht müde, es zu wiederholen. Folgt unserem Instagram-Channel, gibt uns da Input, gibt uns da Feedback. Wir sind immer super dankbar für alles und versuchen euch ja da auch so ein bisschen, sag ich mal, medialen Support zu geben, um die Inhalte der Folge oder den Inhalten der Folge so ein bisschen besser folgen zu können. Also da echt immer sind wir über jede Reaktion super dankbar.
Ja, auch wenn wir es teilweise ein bisschen sträflich vernachlässigen, muss man auch leider dazu sagen, was auch ein bisschen die Kritik war, wenn wir dann mal was ankündigen, was wir dann auf den Instagram-Channel stellen wollen, uns dann nicht machen. Ja,
stimmt.
Ist angekommen.
Ja. Ja, gut, das war. Ich schiebe es jetzt einfach mal auf beruflichen Vorweihnachtsstress, muss ich ehrlicherweise gestehen. Aber ich hoffe, dass da werden wir uns dann. Oder was ich hoffe. Ja, man kann ja jetzt schon anfangen mit irgendwie Neujahrsvorsätzen. Unser Plan ist, auch immer brav den Instagram-Kanal zu pflegen, euch da irgendwie die Inspirationen zu geben, die wir euch auch im Podcast versprechen. Waren nicht unsere stärksten Momente hier und da, zugegebenermaßen, ja.
Naja, aber da
Genau,
schon.
aber auch so ein bisschen mal, oder sorry, ich wollte schon mal so ein bisschen die Inhalte der heutigen Folge anspoilern.
Das wollte ich gerade
Oder
auch machen, aber ich lasse dir natürlich den Vortritt.
ja, sehr freundlich. Genau, es soll, wie gesagt, heute ein bisschen weihnachtlicher werden und da haben wir uns folgende Aspekte überlegt, die wir heute mit euch ein bisschen durchgehen möchten. Und zwar wollen wir den Weihnachtsmann in D&D integrieren, und zwar auf zwei verschiedene Arten. Erstmal haben wir uns zur Aufgabe gestellt, oder so ein bisschen zu brainstormen, wie man denn einen Spielercharakter bauen könnte mit den zur Verfügung stehenden Rassen und Klassen von D&D. Und auf der anderen Seite, was vielleicht aber auch ein Nicht-Spielercharakter, der Weihnachtsmann sein könnte, für Eigenschaften hat und dementsprechend vielleicht auch so ein bisschen Input oder vielleicht ein paar ja, Anhaltspunkte zu geben, wie man vielleicht auch eine Weihnachtskampagne bauen kann, die ihr vielleicht dann als irgendwie weihnachtlichen One-Shot vor den Feiertagen, nach den Feiertagen, zwischen den Jahren, wo man dann vielleicht hoffentlich ein bisschen Zeit dafür hat, mit euren Freunden durchziehen könnt, wenn ihr immer noch nicht im digitalen D&D-Zeitalter angekommen sein solltet und noch eurer Offline-D&D-Runde nachtrauert. Hier auch nochmal der Verweis auf unsere Corona-Sonderfolge, wo wir nochmal unser digitales D&D-Setup beworben haben. Da wird euch auf jeden Fall geholfen und das ermöglicht euch dann auf jeden Fall auch die ja, besinnlichen Feiertage oder die besinnliche Zeit zwischen den Jahren dann für D&D zu nutzen.
Ja, genau. Also ich glaube, man hatte nie mehr Zeit, D&D zu spielen als jetzt.
Ja, und ich finde es auch einfach geil. Also so, ich finde auch einfach dieses, keine Ahnung, klar, irgendwie weiße Weihnacht ist jetzt nicht unbedingt überall gegeben, aber dieses, keine Ahnung, man hat vielleicht ein bisschen mehr Zeit, diese besinnliche Stimmung lädt für mich einfach, also das kenne ich einfach auch so aus meiner Vergangenheit, irgendwie aus meiner Kindheit, Jugend. Das war halt einfach die Zeit, wo man so viele Gesellschaftsspiele gespielt hat, wie sonst nie im Jahr. Und dafür ist halt einfach so eine D&D-Session perfekt. So, man stellt irgendwie, was weiß ich, irgendwo so ein Board auf den Tisch und dann spielt man wieder ein bisschen das Abenteuer weiter. Dann gibt es wieder was zu essen, wie eigentlich immer zu der Weihnachtszeit. Und dann spielt man wieder ein bisschen weiter. Und das zieht man dann halt über diese ganze Zeit so ein bisschen in die Länge und man hat eine gute Zeit zusammen und so. Das ist eigentlich eine mega geile Zeit. Also, wenn es
Ja.
offline wäre, oder möglich wäre, es natürlich doch alles noch viel geiler, aber hey.
Ja, oder wenn man tatsächlich einfach mal ein bisschen Ruhe vor der Familie haben möchte und sich dann mal 2 bis 3 Stunden zurückzieht irgendwo hin und dann halt mit seinen Freunden eine Runde D&D spielt, kann das ja vielleicht dann auch der nötige Ausgleich sein zu gewissen Begebenheiten bei Weihnachten, ne?
Oder wie in meinem Fall, wie ich dann jetzt vor einer Stunde erfahren habe, dass nicht mal das hilft, weil anscheinend meine Mutter jetzt D&D-Fan ist.
Das ne, die bereitet quasi jetzt auch unten am Tisch schon die nächste Runde vor. Also.
Das wäre so stark einfach. Ja, ich glaube, so weit geht es dann doch noch nicht. Aber irgendwann, es würde mich sehr freuen, wenn es dazu mal kommt, irgendwie mit Familienmitgliedern in so einem Rahmen eine Runde D&D zu spielen. Das fände ich schon ziemlich cool.
Nächstes Jahr kommst du an Weihnachten nach Hause und es stehen 500 bemalte Miniaturen auf dem Tisch und.
Mega nice. Wobei ich ja ehrlicherweise sogar meine Familie schon in diesen D&D-Sumpf insofern mit reingezogen habe, dass die Illustration hier für den Road to D&D Podcast, unser wunderschönes bläuliches Logo, von meiner Cousine illustriert wurde, die da auch jetzt Feuer und Flamme drauf war und auch meinte, sie hat keine Ahnung davon, aber ich mir zumindest einbilde, ihr so viel dann über D&D erzählt zu haben, dass auch sie so einen Hauch von Neugierde hat. Also infiziere sie alle. Komischer Satz in Corona-Zeiten. Komischer Satz in Corona-Zeiten
Schwierig,
hätte ich lieber
auf
nicht
jeden
gesagt.
Fall. Ja, das stimmt. Aber auch so, wie du es erzählt hast, klang das jetzt eher so nach dem Motto, dass sie gesagt hat: Aha, ja, klingt interessant.
Und in meinem Kopf war sie einfach derbe gehypt und super begeistert. Ja, okay. Gut. Ja, aber wie auch für solche Folgen typisch, würde ich sagen. Würde ich auch gerne einfach mal so ein bisschen mich mit dir unterhalten, wie es denn, wieso du dein D&D-Jahr 2020 wahrgenommen hast. Was für Abenteuer hast du so gespielt? Ich meine, wir spielen natürlich auch viel oder eine Kampagne zusammen, wie wir heute schon, wie wir häufiger schon thematisiert haben. Aber ja, lass da gerne mal einfach auch so ein bisschen Recap machen, was wir so, da wir ja auch noch D&D lernen, ich glaube, das kommt auch in diesem Podcast hier zu wenig rüber. Ich sehe mich als immer noch kompletter Newbie an. Ich spiele jetzt seit einem oder eineinhalb Jahren D&D, aber ich fühle mich trotzdem als vollkommener Anfänger und sehe diesen Podcast hier auch entsprechend als Medium, um quasi mit Zuhörern zusammenzulernen. Dementsprechend bin ich da auch immer wieder interessiert, was irgendwie andere Leute irgendwie in ihren Runden erleben und so weiter und so fort, weil ich so Input dann auch wieder zum Lernen nutzen kann.
Ja, absolut. Also ich glaube, das kriegt man aber auch mit. Ich meine, wie oft wir ab und zu mal was nachschlagen müssen. Wobei nachschlagen, das muss, glaube ich, jeder Spieler in der D&D-Karriere relativ häufig. Aber wir haben natürlich auch nicht die Weisheit irgendwie gegessen und lernen auch immer noch. Aber nichtsdestotrotz, 2020, schwieriges Jahr. Man hätte tatsächlich mehr D&D spielen können, behaupte ich jetzt mal. Chance vertan so ein bisschen. Wobei man dazu sagen muss, wir haben ja unsere Montagsrunde.
Also, um mal Kontext zu geben, wir haben tatsächlich seit wir in dieser Runde dieses Abenteuer angefangen haben, das habe ich auch schon mal gesagt, wir spielen in dieser Runde jetzt gerade Fluch des Strahd, ein unfassbar großartiges Abenteuer. Ich weiß auch gar nicht, wie lange, wann haben wir das angefangen? Schon Ende letzten Jahres?
Ich würde sagen Anfang Ende letzten Jahres. Vielleicht muss man dazu sagen, wir wechseln uns ja immer so ein bisschen ab. Also in letzter Zeit haben wir immer sehr viel Curse of Strahd gespielt, aber davor haben wir ja auch noch das Einsteiger-Set so ein bisschen durchgespielt. Beziehungsweise nachdem wir es durchgespielt haben, haben wir es ja so ein bisschen erweitert und dann so ein bisschen in andere Abenteuer übergeführt. Aber das hat, glaube ich, dann auch Anfang des Jahres nochmal relativ viel Zeit angenommen. Und dann Curse of Strahd war, glaube ich, so ab Juni dann durchgängig. Und ich meine, wir haben letztes Jahr irgendwie November angefangen oder so. Hm.
Ja, kann gut sein. Das vielleicht aber auch nochmal als Tipp für Leute, die vielleicht jetzt eine Gruppe gefunden haben und damit jetzt starten möchten. Also es macht natürlich vollkommen Sinn oder erstmal Glückwunsch, wenn ihr eine Gruppe dafür zusammenbekommen habt. Und umso mehr Glückwunsch, wenn ihr sogar einen Auserkoren habt, der dann den Spielleiter machen möchte. Nichtsdestotrotz kann ich nur dafür werben, dass wenn ihr euch mal so ein bisschen eingegroovt habt und so ein bisschen ein gutes Gefühl für das Regelwerk bekommt und so weiter und so fort, ihr vielleicht auch direkt überlegt, ob nicht vielleicht jemand anderes in der Gruppe ebenfalls potenziell Lust auf eine Spielleiterrolle hat, weil es doch, also Spielleiter sein kann schon recht aufwendig werden und dann macht es doch extrem viel Sinn, dass man da jemanden hat, der vielleicht ein anderes Abenteuer auch spielleitet, damit man sich so ein bisschen abwechseln kann. Damit halt auch mal der Spielleiter dann wieder zum Spielen kommt und so weiter und so fort. Das soll jetzt nicht so ausgestaltet werden, dass ihr irgendwie, angenommen, ihr habt auch einen fixen wöchentlichen Termin, wo ihr dann digital spielt, dass ihr dann an dem einen Abend oder die eine Woche das Abenteuer spielt und das andere in der nächsten Woche dann direkt wieder das andere. Das sorgt eigentlich meiner Erfahrung nach nur zur Verwirrung. Aber dass man dann irgendwie sagen kann, okay, wir spielen jetzt halt irgendwie das nächste Quartal spielen wir das Abenteuer und das Folgequartal das andere. So dass man halt irgendwie so ein bisschen sich dann auch wieder neu vorbereiten kann als Spielleiter für so einen neuen Abschnitt im Abenteuer und so. Das macht auf jeden Fall Sinn und das mache ich tatsächlich in fast, oder ich glaube sogar in jeder D&D-Runde, in der ich spiele.
Ja, es macht ja auch allein dahingehend Sinn, wenn dann ein Spielleiter mal nicht kann und die anderen aber trotzdem alle können und wenn eine Person dann halt nicht da ist, wird ja dennoch gespielt, zumindest wenn man genug Leute zusammen hat, dann wird halt einfach das andere Abenteuer weitergespielt. Man ist dahingehend auch deutlich flexibler, anstatt wenn dann wirklich nur ein Spielleiter am Tisch ist, ne? Oder am virtuellen Tisch.
Ja, und da habe ich tatsächlich, also habe ich auch noch eine sehr gute Erfahrung gemacht. Wir spielen nämlich in einer Gruppe, also genau für diesen Case, den du gerade beschrieben hast, wenn mal ein Spielleiter keine Zeit für die Vorbereitung hatte oder krank ist und irgendwie aber die Gruppe trotzdem Bock hat, haben wir wie heißt es auf Deutsch? Waterdeep, Dungeon of the Mad Mage heißt auf Deutsch Turm des verrückten Magiers oder sowas?
Ja, Verlies des verrückten Magiers oder so, ich weiß es gar nicht. Ja.
Sorry, also auf Englisch heißt es auf jeden Fall Dungeon of the Mad Mage. Und dieses Abenteuer ist ein sogenannter Dungeon Crawler. Dungeon Crawler bedeutet, dass man dass das komplette Abenteuer in einem Verlies, in einem Gewölbe stattfindet und man sich da einfach durchkämpft, sozusagen. Das hat den Beigeschmack, sage ich mal, dass es da relativ wenig Story gibt, der man folgen muss. Das wiederum hat aber den positiven Effekt, dass es überhaupt nicht schlimm ist, wenn man dieses Abenteuer dann mal spielt und dann wieder 3 Monate ruhen lässt und dann mal wieder eine Session in diesem Abenteuer spielt, weil man prinzipiell sich nicht an irgendwelche, keine Ahnung, investigativen Recherchen erinnern muss, die man irgendwie gemacht hat, um auf die Lösung des Abenteuers zu kommen oder so weiter und so fort, sondern man geht einfach quasi von Ebene zu Ebene oder von Raum zu Raum, guckt, was es da für Gegner gibt, für Herausforderungen gibt, keine Ahnung, und arbeitet sich so durch diesen Dungeon halt durch. Ist so, finde ich, eigentlich so eine ideale Ergänzung für so eine Gruppe, für so ein ab und zu mal Reinguck-Abenteuer, sage ich mal. Das hat sich sehr ausgezahlt in dieser Gruppe.
Ja, also genau, da gibt es ja auch mehrere. Es gibt zum Beispiel auch da weiß ich den deutschen Namen wieder nicht, Tales of the Yawning Portal. Ich glaube, das ist auch eine Aneinanderreihung von verschiedenen Abenteuern beziehungsweise verschiedenen One-Shots. Genauso wie Geister von Salzmarsch ist auch in verschiedene kleine Abenteuer unterteilt, die man aber, wenn man möchte, verknüpfen kann.
Ja, und also sowas bietet sich super an. Also deswegen gönnt eurem Spielleiter auch ab und zu mal eine Pause. Ich weiß, dass viele Spielleiterkollegen sehr, sehr ambitioniert sind und auch eher dazu neigen, vielleicht Schlaf zu kürzen, um dann ein cooles Abenteuer vorzubereiten und da vielleicht etwas übergewissenhaft sind. Aber jeder Spielleiter ist auch mal glücklich, wenn er wieder die Gelegenheit dazu bekommt, wieder ein Character Sheet vor sich liegen zu haben und einfach einfach mal wieder spielen zu können. Das fällt da leider oder rückt ja mal ein bisschen in den Hintergrund.
Ja, genau. Vielleicht können wir auch mal noch dazu sagen, wir reden immer hier von den offiziellen Abenteuern, aber es gibt natürlich im Internet auf diversen Foren und Seiten noch andere Abenteuer, die ihr euch einfach für einen gewissen Preis downloaden könnt. Also da geht, glaube ich, von 3 Cent bis 10 Euro gibt es da alles Mögliche, die natürlich dann auch in unterschiedlicher Qualität am Start sind. Aber da gibt es auch teilweise wirklich One-Shots, die zum Beispiel nur auf einen Abend ausgelegt sind oder so.
Ja, da vielleicht gerade, also super Hinweis, nämlich da gibt es, oder ich möchte gerade nochmal auf eine Seite hinweisen, das ist die Dungeon Masters Guild, heißt die. Das ist so ein, sag ich mal, so ein halboffizielles Portal von den Herausgebern von Dungeons & Dragons, wo auch hochgeladene Abenteuer tatsächlich geprüft werden. Da gibt es wirklich echt super tolle One-Shots, also wirklich so für einen Abend, wo man einfach einen frei wählbaren Preis für bezahlen kann. Also im Prinzip muss man gar nichts dafür bezahlen, sondern das ist quasi eher auf freiwilligen Basis einfach die Bezahlung. Und da gibt es wirklich tolle Sachen. Und ansonsten, wie gesagt, ich glaube, also wenn es für 10 Euro oder irgendwas gibt, dann wäre das schon extrem hochpreisig. Also viele One-Shots oder auch so kleine Abenteuer, die immer so einen Levelraum von so 3 Leveln umfassen oder sowas, bekommt man da irgendwie meistens für 2, 3, 4 Euro oder sowas. Das ist echt super.
Ja, genau. Und vielleicht gibt es ja auch noch, also ich muss dazu sagen, ich bin ja eher selten Spielleiter, ich meine...
Warst du schon mal Spielleiter?
In früher Jugend und tatsächlich, das ist nämlich auch noch ein Ding, was mein D&D ja 2020 so zu so einem kleinen Abschluss gebracht hat, beziehungsweise so einen Abschluss, wo ich mich drüber freuen kann, nämlich ein paar Freunde von mir haben aufgrund von unserem Podcast beschlossen, auch gerne mal D&D zu spielen, und da werde ich tatsächlich dann nochmal das Spielleiterbuch in die Hand nehmen. Leider, aber in dem Fall macht man es ja ganz gerne.
Cool, mega.
Ja.
Weißt du schon, was für ein Abenteuer spielt ihr?
Ich werde wahrscheinlich Geister von Salzmarsch spielen, weil ich das hier Wahnsinn. Sowieso noch rumliegen habe und auch so ein bisschen mal vorbereitet habe irgendwann. Deswegen, das ist halt auch was man sehr gut timen kann in verschiedenen Steps so ein bisschen.
Ja, freut mich, super. Also da auch nochmal der Hinweis, also die, das hatte ich, glaube ich, in der frühen Folge schon mal thematisiert. Ich bin tatsächlich nämlich von einigen Leuten unabhängig voneinander angeschrieben worden, die dann aufgrund des Podcasts mich angehauen haben und gesagt haben, ey, keine Ahnung, ich habe in der Kindheit schon mal D&D gespielt oder ich habe davon schon mal was gehört oder ich habe in dem Podcast angehört, das könnte mir super gefallen. Hast du eine Gruppe, wo ich halt mitspielen könnte oder wo ich das mal reingucken könnte? So einfach ist es leider nicht, wie gesagt. Man hat meistens nicht einfach mal eine Gruppe, wo man mal so reingucken kann. Aber es macht auf jeden Fall, also es macht auf jeden Fall eher Sinn, dass ihr euch irgendwie vor Ort in eurem Freundeskreis umhört, ob da vielleicht Leute irgendwie Bock zu haben, das mal auszuprobieren oder so weiter und so fort. Und dann kann man gegebenenfalls mal Input dazu geben oder irgendwie einem Spielleiter irgendwie diese Rolle reinhelfen oder sowas. Aber dass man, wie gesagt, irgendwie eine Gruppe hat, wo man einfach mal so reinspringen kann, sorry, das wird in den wenigsten Situationen möglich sein.
Ja, vor allem, weil halt auch, wie du eben schon gesagt hast, für den Spielleiter enorm viel Arbeit einfach dahinter liegt. Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, wie viele Stunden du jetzt für eine reelle Spielstunde irgendwie dann vorbereitest. Kommt natürlich auch immer auf die jeweilige Situation drauf an, klar. Unbedingt. Aber das kann schon mal relativ viel Zeit fressen, ne?
Ja, unbedingt. Also das auch noch mal vielleicht für Leute, die potenziell Bock haben, Spielleiter zu sein. Zum einen unterschätzt das nicht, zum anderen habt aber auch keine Angst davor. Also gerade, also man neigt, wenn man Spielleiter ist, und das geht mir nach jetzt 1,5 Jahren immer noch so, also eigentlich bei jedem Mal, dass man viel zu viel vorbereitet. Im Allgemeinen ist es so, traut euch zu einer gewissen Spontanität. Ihr werdet nicht alles vorbereiten können, was die Spieler euch abverlangen. Das ist nun mal einfach so. Die Spieler werden auf Sachen kommen, wo ihr nie dran gedacht hättet, dass sie das tun könnten. Deswegen erlaubt euch einfach ein bisschen spontan zu sein und dann ist es immer noch, dann kommt ihr da auf jeden Fall besser zum Ziel und ärgert euch nicht zu sehr über die DIN A4-Seiten von Notizen, die ihr euch für einen Handlungsstrang gemacht habt, der nie abgefragt wird von den Spielern. Also, wie gesagt, da nicht zu viel Overcommitment. Und generell, was man halt auch immer unterschätzt, wie lang Kämpfe dauern. Das ist halt einfach der Wahnsinn. Also kann ich ja auch kurz mal einen Insight geben. Wir in unserer regelmäßigen Runde, Christian, spielen wir jeden Montagabend. Und das ist meistens so eine Zeit von 3 Stunden, so 3 bis 4 Stunden irgendwie, die wir dann spielen. Und es gibt teilweise Sessions, wo nur ein Kampf stattfindet. Der dann halt vielleicht ein bisschen ausufernd ist oder so. Aber das kommt ab und zu wirklich einfach mal vor.
Es kann aber auch genauso gut vorkommen, dass du einfach eine Stunde lang damit verbringst, irgendjemanden auszufragen und nicht rast, dass der Spielleiter möchte, dass du einfach weitergehst, weil die Person nichts weiß oder so.
Oder wirklich diese Verhandlungen auf eine ganz abgefahrene Art geführt werden, die der Spielleiter sich auch nie zu träumen hätte wagen können. Das war vollkommen falsch ausgedrückt, egal. Und dann diese Situation total eskaliert oder was auch immer. Also da vielleicht eine kurze Anekdote aus genau der Runde. Wir hatten die Situation, dass die Abenteuergruppe zu einem sehr merkwürdigen Bürgermeister eines Dorfes kommt und ihn befragen will über seinen Sohn. Und dieser Bürgermeister offensichtlich relativ verrückt ist und die Abenteuergruppe das auf jeden Fall halt so interpretiert hat, dass es auch irgendwie so ein, also relativ schnell, relativ feindselig interpretiert hat, dieses ganze Verhalten dieses Bürgermeisters. So, dass diese Situation und diese Befragung dieses Bürgermeisters innerhalb kürzester Zeit komplett eskaliert ist, die gesamte Stadtwache auf den Plan gerufen wurde und die Abenteuergruppe aus dem Dorf geschmissen wurde. Das Abenteuer sieht, also das war eines der, also das war auch innerhalb dieses Fluch des Straßabenteuer, das Abenteuer sieht eine solche Eskalation in keinster Weise vor. Und als Spielleiter kommt man auch nicht auf sowas, aber das ist dann halt einfach nur passiert vor Ort. Und das meine ich halt so ein bisschen, dann auch Mut zur Spontanität haben und dann einfach die Konsequenzen daraus ziehen. Das ist dann im Allgemeinen.
Ja, ich möchte da aber auch nochmal hinzufügen, dass es nicht die Schuld der Spieler war, sondern des Spielleiters und des Bürgermeisters.
Ja, genau. Das habe ich natürlich vollkommen vergessen, ja.
Ja,
sehr dass gut. Dass die Spieler da ja eigentlich vollkommen okay gehandelt haben.
Eigentlich in 90% der Fälle ist es immer so.
Wenn wir nochmal zu der ein oder anderen Anekdote dieses Abenteuers kommen, kommen wir dann vielleicht auch auf niedergebrannte Marktplätze oder so. Aber das sind alles dann Fehler des Spielleiters im Allgemeinen.
Und nicht meistens, des, ja.
Nicht des Spielers, der einfach auf einem belebten Marktplatz eine Fireball castet.
Ja gut, aber ich meine, pro Runde ist es eigentlich Pflicht, dass ein Zauberer immer einmal Fireball castet. Das ist ein ungeschriebenes Gesetz und hinlänglich bekannt, also.
Sehen die Massen von Bürgern, die verbrutzelt auf dem Marktplatzboden liegen, auch so.
Ja, gut, bei manchen Spielern ist es halt einfach so, die kapieren es nie.
Ich habe davon gehört auch nur, ich habe davon gehört.
Ja, stimmt. Ja, nee, aber ansonsten, ich habe jetzt so ein bisschen über mein Jahr erzählt. Hau du doch mal raus, was so dein Jahr bereit gehalten hat.
Tatsächlich.
Oh je.
Ja, mein Jahr hielt einiges bereit, Christian. Also tatsächlich D&D-seitig, erstmal war es mega, dass wir irgendwie trotz der ganzen Corona-Geschichten, beziehungsweise eigentlich hat Corona uns ja in dieser Montagsrunde, von der wir die ganze Zeit schon reden, gar nicht so wirklich beeinflusst, da wir sowieso über ganz Deutschland verteilt sind, die Spieler und Spielleiter. Dieser Runde waren wir sowieso schon auf den digitalen Tools, die wir euch schon in dieser besagten Folge vorgestellt haben. Entsprechend war auch der Corona-Kram und Lockdown und blablabla gar nicht so wirklich ausschlaggebend für uns und wir konnten einfach unseren Stiefel da weiter durchziehen. Andere Runden von mir hat das tatsächlich dann doch relativ nachhaltig getroffen. Die eine Runde hat dadurch so ein bisschen ehrlicherweise aufgehört zu existieren. Weil das war auch eine sehr, sag ich mal, locker zusammengewürfelte Runde von, ich glaube, bis zu, ich sag jetzt irgendwas, so ungefähr, ich sag mal, 12 Personen sind in dieser Runde. Und dann ist quasi immer von Spieltag zu Spieltag anders gewesen, welche dieser 12 Personen tatsächlich Zeit hatten und dann mitspielen konnten. Das ist auch eine Gruppenkonstellation, die sehr speziell ist, die kann ich auch jetzt nicht per se so empfehlen, aber in diesem Kontext hat das nun mal einfach Sinn gemacht, aber die Koordination mit diesen 12 Leuten, also mit 12 Leuten im Allgemeinen, das dann alles auf digitale Tools auch noch zu heben und viele dieser Personen waren auch noch zusätzlich Anfänger, sprich dann kommen auch immer viele Regeldiskussionen und so weiter und so fort und das alles über digitale Tools abzubilden und das ins Digitale zu heben, war einfach ein Ding der Unmöglichkeit, so dass der Spielleiter sich dann einfach entschieden hat, und das meines Erachtens vollkommen korrekt, dass diese Runde jetzt für die Zeit zu pausieren.
Ja, aber 12 Personen ist ja auch schon heavy. Ja, also wo wir gerade von langen Kämpfen gesprochen haben, du musst den 12 Personen dann ja auch dementsprechend mehr Monster entgegenschmeißen, beziehungsweise stärkere Monster, dann müssen die Kämpfe ja wirklich ewig dauern.
Ja. Ich hatte, also wie gesagt, es kam nie dazu, dass irgendwie alle Spieler Zeit hatten. Die größte Runde, in der ich in dieser Konstellation war, waren, glaube ich, dann, ich glaube, 7 Spieler oder so. Oder 7 oder ich glaube vielleicht sogar 8 Spieler. Und da habe ich mir dann sogar mal den Spaß gemacht zu tracken, wie viel Zeit vergeht, bis ich nochmal dran bin. Und ich glaube, das waren in diesem Zusammenhang knapp 40 Minuten.
Boah, okay.
und das war halt, da gab es auch mehrere Gegner, das natürlich auch. Also das war dann irgendwie ein Kampf mit halt, wie gesagt, diesen 8 Spielern plus, ich sag einfach nochmal zu vielen Monstern. Und das hat einfach derbe lang gedauert. Ja, wie gesagt, also da sind dann auch ein paar Anfänger dabei und das braucht dann natürlich auch alles auch ein bisschen länger und das ist auch vollkommen okay so.
Klar, aber selbst bei irgendwelchen Spielern, die jetzt schon irgendwie ein paar Jahre spielen, wird das ja deutlich länger dauern.
Ja, das ist halt auch wirklich was, in dieser Gruppe ist halt einfach cool, weil das ist eine Gruppe von ehemaligen Kollegen, also Kollegen und ehemaligen Kollegen und man kennt sich, alle kennen sich, alle haben eine coole Zeit und das ist halt alles nice und D&D spielt man halt sozusagen daneben so ein bisschen mit. Und der Spielleiter ist großartig und super erfahren und kann das dementsprechend dann auch gut moderieren. Vielleicht nochmal ich nutze das einfach kurz für eine kurze Werbung und zwar der besagte Spielleiter Sascha hat ebenfalls einen eigenen Podcast, nennt sich Echsen und Keller, oder beziehungsweise die Kanäle nennen sich Welle Nerdpool, wo er schon auch seit längerer Zeit einen Podcast hat, wo er und seine Gruppe ein D&D-Abenteuer spielen und wo ich tatsächlich jetzt auch das Glück habe, dabei sein zu dürfen. Die erste Folge mit mir zusammen haben wir jetzt irgendwie vor ein paar Wochen aufgenommen. und wird jetzt, glaube ich, Anfang oder Mitte Januar ausgestrahlt. Das vielleicht auch wirklich nochmal so als mein D&D-Recap. Wir kamen irgendwie ins Gespräch. Ich habe ihm erzählt, dass ich jetzt hier mit diesem Podcast ein neues Projekt irgendwie starte. Und er hat mich dann irgendwie direkt angehauen, ob ich nicht mehr irgendwie auch bei ihnen im Podcast mitmachen will, weil ein Spieler aussteigen musste und ich den quasi dann nachbesetzt habe sozusagen. Auch mega cool. Und das erste Mal auch, dass ich einen D&D-Podcast natürlich aufnehme, wo wir D&D spielen tatsächlich und nicht über das Regelwerk reden. Finde ich auch ganz, also finde ich ganz großartig, ehrlicherweise, weil es auch nochmal so eine andere Art des Spielens ist, weil in unserer Montagsrunde spielen wir mit diesen digitalen Tools auf so einem digitalen Board auch einfach, wo wir ja die Kämpfe sehen, wir sehen die Monster, wir sehen die Höhlen, in denen wir uns bewegen, bla bla bla. Aber wenn man natürlich einen Podcast aufnimmt, wo man kämpft und wo man sich irgendwie durch Höhlen bewegt und so weiter und so fort, muss man ja alles so beschreiben, dass auch der Hörer Spaß daran hat, das mitzuverfolgen. Ja, und klar, das war auch für mich was Neues, weil wir quasi auch alles, alle Kämpfe im sogenannten Theater of Mind, also vollkommen nur in der Vorstellung kämpfen, ohne Karten. Und das war für mich schon eine krasse Umstellung, aber auch eine positive, muss ich sagen. Also es macht auch derbe viel Spaß.
Okay. Ja, ich werde definitiv mal reinhören.
Also es ist wirklich super cool. Wie gesagt, Sascha als Spielleiter ist, der spielt D&D seit 30 Jahren und auch noch andere Pen-and-Paper-Runden. Und ich finde es schon, ich bin schon immer sehr beeindruckt, wie er dann einfach, wie gesagt, ich habe es eben schon darüber gesprochen, wenn man einfach Spontanität als Spielleiter so ein bisschen zulassen kann, wie er einfach super coole und auch komplexe Herausforderungen den Spielern gibt, einfach aus der Spontanität heraus. Das ist schon super cool zu sehen. Also da bin ich auch echt dankbar, dass ich da irgendwie so ein bisschen Input so mitnehmen kann für meine Spielleiterrunden. So, das ist schon super cool.
Ja. Aber auch da, wenn da irgendwelche Spielleiter Probleme mit haben jetzt bei den Zuhörern, da gibt es verschiedene Optionen, die ihr euch irgendwie so ein bisschen schon mal vorbereiten könnt. Also zum Beispiel bei YouTube gibt es ein Video von einem bekannten D&D-YouTuber, das heißt, ich weiß gar nicht genau, wie es heißt, können wir auch nochmal verlinken. Ich würde es nochmal nachgucken, wo er genau das beschreibt, nämlich wie man spontaner als Spielleiter reagieren kann und wie man spontan eben auch cool reagieren kann. Und dann sagt er zum Beispiel so, hey, du könntest dir zum Beispiel das und das vorbereiten. Du solltest immer die Notizen zu dem und dem machen, was du dir irgendwie an den Spielleiterbildschirm hängst und so weiter. So ein bisschen kann man es auf jeden Fall nicht nur üben, sondern auch, wie schon gesagt, vorbereiten.
Ja, und lernen halt wirklich.
Und lernen, also, klar. Ja.
Das ist wirklich, glaube ich, eine coole Sache. Wie gesagt, wenn ihr euch dazu bereit erklären wollt oder in eurer Runde bereit erklärt habt, diese Spielleiterrolle zu übernehmen, klickt euch da durch YouTube. Natürlich werdet ihr zu 99,9% auf amerikanische Quellen stoßen und amerikanische Inhalte, aber da gibt es großartige Sachen, die das super cool erklären und super cool aufbereitet haben. Also das macht schon mega viel Spaß.
Ja.
Ja, und ein anderes oder eine andere Erfahrung, die ich dieses Jahr gemacht habe, wie gesagt, wir waren sowieso auf digitalen Tools unterwegs. Und deswegen hat uns diese ganze Corona-Situation nicht so berührt. Die andere Gruppe ist so durch Corona sozusagen in der Inaktivität verschwunden. Und die dritte Runde, in der ich noch spiele, die hat diesen Weg in die digitalen Tools dann genommen. Wobei wir tatsächlich da den Spielleiter dabei haben, der sich erst lange Zeit vehement gegen digitale Tools gewehrt hat, weil er einfach diese Offline-Experience von D&D extrem schätzt und davon auch nicht abweichen wollte, was auch vollkommen nachvollziehbar ist. Also wer jemals irgendwie offline zusammen D&D gespielt hat, weiß, dass es eine ganz andere Erfahrung ist, als online zu machen. Aber auch der hat sich dann unter der Corona-Voraussetzung dazu bereit erklärt, die D&D-Runde digital zu verlagern. Und das war insofern eine coole Erfahrung, weil wir da so ganz viel Hybrid jetzt machen. Also der eine benutzt halt irgendwie, hat trotzdem noch sein Papier-Character-Sheet vor sich liegen und würfelt offline. Der zweite hat irgendwie sein D&D-Character-Sheet in D&D Beyond angelegt, einem der Tools, das wir schon vorgestellt haben, auf so einer Webseite, die ich auch nur empfehlen kann. Er würfelt aber trotzdem noch offline. Der dritte wiederum macht alles komplett digital und hat noch nie irgendwas offline mit D&D zu tun gehabt, sozusagen. Also das ist auch eine sehr coole Erfahrung gewesen, da mal so wirklich so die komplette Bandbreite in einer Runde vereint zu sehen.
Ja, ich meine, also in gewissen Runden geht es ja halt einfach nicht anders wie bei uns, aber wenn ich die Chance dazu hätte, würde ich natürlich auch immer irgendwie das Spielen vor Ort vorziehen, weil einfach auch die Atmosphäre nochmal eine andere ist, ne?
Ja, also das sollte man vielleicht auch immer im Hinterkopf behalten. Also D&D ist ja quasi, dass man auf zwei Arten eine coole Zeit mit Freunden haben kann. Also zum einen, weil ihr einfach zusammen rumhängt, die Leute im besten Fall mögt, mit denen ihr da D&D zusammen spielt und dann halt einfach zusammen am Tisch sitzt und eine coole Zeit habt. Aber natürlich auch gleichzeitig eure Charaktere im Spiel zusammen eine coole Zeit haben, indem sie halt irgendwie Abenteuer lösen und so weiter und so fort oder Abenteuer erleben. Und das ist natürlich offline eine ganz andere Nummer, als wenn man halt irgendwie im digitalen Raum zusammensitzt. Also wir haben tatsächlich sogar eine der letzten Offline-Runden, die wir dann in dieser zweiten Runde gemacht haben, in einer Kneipe gehabt, hier bei uns in Hamburg. Zum Tanzen Einhorn heißt die, wenn wir hier Zuhörer aus Hamburg haben, kann ich auch nur extrem empfehlen, in einer Post-Corona-Zeit, wo es tatsächlich dann irgendwie, das sind halt so riesige, so große Holztische, man kann da Met bestellen und man hat dann da irgendwie auch so ein leichtes Fantasy-Mittelalter-Feeling und dann sitzt man da halt da und spielt D&D und das ist schon alles genauso nerdy, wie es klingt, aber auch genauso cool, wie es klingt. Also.
Ja, ich wollte gerade sagen, also es klingt sehr, sehr nerdy, aber ja bestimmt aber auch sehr
geil.
Cool.
Also
ja. Nerdy
und voll geil.
Okay, auch das klingt sehr schwierig, aber ja, genau, wir haben uns tatsächlich jetzt so ein bisschen verquatscht, würde ich sagen, weil wir sind jetzt fast schon bei Minute 40.
Ja, und wir haben ja tatsächlich noch, so ein bisschen Programm haben wir ja tatsächlich.
Wir haben noch was auf der Agenda, ne? Santa als Player-Character.
Ja, fang gern mal an.
Ja, wir haben uns ja beide so ein bisschen Gedanken gemacht, wie man Santa bzw. den Weihnachtsmann als Spielercharakter irgendwie bauen kann. Ich würde jetzt schon mal voraussagen, so die allumfassende Lösung dafür gibt's nicht. Also
dass D&D, ob ihr es glaubt oder nicht, das D&D-Regelwerk ist nicht darauf ausgelegt, den Weihnachtsmann nachzubauen.
Kann ich nicht ganz verstehen, weil wäre natürlich ein super Spielercharakter.
Obvious aber, eigentlich.
Ja, genau. Nee, mein erster Gedanke war tatsächlich, wenn wir jetzt irgendwie von den Völkern sprechen, ihn als Zwerg anzulegen wegen dem Bart, muss ich sagen.
Ist das eigentlich rassistisch?
Zwergen gegenüber.
Ja, nee, aber ich finde den Gedankengang vollkommen legitim.
Ja, da hatte ich aber dann das Problem, ist Santa so klein wie ein Zwerg?
Nee, halt nicht. Nee, ne? Vielleicht, ja, eigentlich, ich meine auch gerade, ich meine, wir können uns der Sache ja mal anders nähern. Also was macht überhaupt Santa Claus aus? Also eigentlich muss man ja schon sagen, wenn wir uns einen Spielercharakter bauen, macht es ja keinen Sinn, einen Level 1 Charakter zu bauen. Weil Santa Claus ist ja durch seine Fähigkeiten, die er hat, ich meine, ey, der ist anscheinend super schnell. Er kann überall gleichzeitig sein, irgendwie, um in einer Nacht Geschenke auszuliefern. Er kann super gut mit Tieren umgehen, zumindest mal mit seinen Rentieren. Er ist auch anscheinend, also ich würde ihn jetzt auch einfach mal per se als ziemlich charmanten Typ charakterisieren, weil er halt einfach nett ist. Keine Ahnung.
Ja.
Klar, irgendwie die Äußerlichkeiten, irgendwie ein bisschen kräftiger gebaut, bärtig und so, kommt natürlich da auch mit rein. Also, genau, und wie kann man diese Eigenschaften ganz gut mit D&D-Eigenschaften umreißen?
Ich finde es ein bisschen schwierig, weil ehrlich gesagt, wie du schon gesagt hast, er hat eine gute Stärke, er ist geschickt, er kann irgendwie einen Schornstein runterrutschen. Das heißt, er muss geschickt sein, er hat eine hohe Konstitution, weil er schon tausende Jahre alt ist, gefühlt. Er ist intelligent, weil er sich tausende Sachen merken kann, die er irgendwelchen Leuten bringen muss. Und er hat Charisma. Er ist mega overpowered.
Ja, okay, also das mit dem Intelligent ist ja erstmal, also ob er das Zeug sich ja wirklich merkt, ist ja jetzt erstmal dahingestellt. Vielleicht hat er auch einfach nur eine Liste. Aber so Eigenschaften, die halt auf jeden Fall braucht. Wenn wir einfach mal von oben nach unten bei so einem typischen Charakter, bei so einer Charakterentwicklung gehen und jetzt erstmal wirklich über die Attribute reden. Ich gebe dir vollkommen recht, wir brauchen eine gewisse Stärke. Also ich würd mal sagen, wir tasten uns einfach mal so an verschiedene Werte ran und gucken mal, was dann für so ein Level Sinn machen würde. Also eine gewisse Stärke braucht der Mann auf jeden Fall. Also gehen wir mal einfach davon aus, dass, ich meine, der muss einen riesigen Sack mit Geschenken schleppen, ne? Also das wird letztendlich, das formt ja auch, ne? So ein bisschen.
Das formt den Körper.
So, und da würde ich schon mal sagen, dass wir da auf eine Stärke von 18 bis 19 gehen.
Ich hätte jetzt tatsächlich gesagt, Stärke ist das so das Mitattribut, was nicht so besonders wichtig ist im Gegensatz zu den anderen. Aber wenn du da schon
Der
auf die
trägt
19
mega viel
gehst.
Geschenke. Das hätte ich sogar mit als Primärattribut bei ihm gesehen.
Ja, gut, aber ja, okay. Ich hätte jetzt gesagt, er muss geschickt und schnell sein, damit auch jeder sein Geschenk bekommt. Das ist so das
Ja,
Wichtigste.
aber vielleicht kriegt man das ja trotzdem noch hin. Also mit der Geschicklichkeit bin ich auch bei dir. Also vielleicht, um dem schon mal vorzugreifen, ich würde ihm auf jeden Fall Übung in Heimlichkeit geben.
Ja, definitiv.
Weil it's a sneaky bastard. So.
Ja.
Und vielleicht machen auch schon so Überlegungen Sinn in Richtung, okay, ein Halborg, Weihnachtsmann macht jetzt nicht so mega viel Sinn.
Wäre aber auch ein
Aber
nettes Bild, also.
das zum einen, aber der ist halt auch wäre dadurch relativ schnell. Aber zum Beispiel eine Klasse als Mönch, das haben wir, die Mönchklasse haben wir zwar noch nicht besprochen, aber ein Mönch hat tatsächlich Eigenschaften, die ihm ermöglichen, schneller zu laufen. Oder das wäre natürlich dann auch ein Attribut, wie er zumindest, wo man so ein bisschen auf diese Schnelligkeit zu sprechen kommen könnte.
Also, oder er hat halt tatsächlich, also zaubern muss er ja auf jeden Fall können, weil, sind wir ehrlich, der fliegt mit einem fucking Rentierschlitten durch die Luft. Also muss er da irgendwas, oder er hat einfach einen richtig geilen Mechaniker noch, der war irgendwas dafür ihn baut, wer weiß.
Das ist auch keine schlechte Überlegung. Also, was so, also, aber machen wir erstmal mit den Attributen weiter. Also, ich persönlich finde, er sollte eine hohe Stärke haben, weil fucking Massen an Geschenke. So.
Ja, okay.
Geschicklichkeit gebe ich dir aber auch vollkommen recht. Geschicklichkeit würde ich auch irgendwo so bei so einer 16 sehen oder sowas.
Ja.
Weil. Und dann, wie gesagt, noch dann später mit einer Übung auf Heimlichkeit, weil, wie gesagt, Sneaky Bastard. Eine Konstitution, also ich verstehe, also eine Konstitution, weil der so alt ist oder weil er so dick ist?
Ja, beides. Also, irgendwo muss der Stuff ja herkommen. Also, ich meine, ja, also allein
Aber
von.
braucht ein Weihnachtsmann so eine gute Konstitution? Ich meine, der pennt halt auch ein Dreivierteljahr, ne?
Ja, gut, aber dann muss er halt durch Wind und
Da
Wetter
muss halt nicht
durch, ne? Wenn
fliegen.
du dann irgendwie mal einen Schnupfen bekommst oder so, dann sieht's schlecht
Ja, es
aus.
stimmt.
Deswegen so
Aber
ein
hat er
bisschen.
eine höhere Konstitution als Geschicklichkeit?
Ja, nee, so eine 14 will ich ihm, dass er die plus
So eine
2
Vierte,
noch
da bin ich bei
bekommt.
dir. Aber und jetzt kommen wir zu einem Punkt, weil du es eben angesprochen hast. Ich finde ja, Intelligenz ist beim Weihnachtsmann der Darmstadt.
Allgemein gefühlt bei D&D immer der Dumpstat, aber
Ja, aber
ja.
auch beim Weihnachtsmann, der kann auch strunzdumm sein.
Ja, okay. Aber auch nur dann, wenn er tatsächlich dann irgendwelche Elfen hat, die dann die Arbeit für ihn
Ja,
machen.
das auf jeden Fall. Und ich glaube auch einfach, der hat so einen Elfenbuchhalter, der ihm halt diese Tour zu Weihnachten dann einfach und die Liste mit den
Ist
Geschenken und
einfach
so, die er dann einfach
so
nur
ein
abarbeiten muss.
Elfen-Mastermind, was so im Hintergrund die Fäden zieht. Eigentlich ist der Weihnachtsmann nur der Trottel, der die Sachen ausliefert.
Ja, eigentlich schon. Finde ich eigentlich auch.
Ja, okay. Ja, gut, dann Intelligenz eine 6.
Ja,
Nicht?
okay. Vielleicht nicht so 100% dumm. Aber so eine 8, würde ich sagen.
Ja, minus 1 kann ich mich mit
So.
anfreunden.
Und dann kommt halt wieder der Punkt, der ist halt so derbe alt und deswegen muss der halt auch eigentlich weise sein.
Ja, würde ich auch sagen.
Oder?
Weil, wie einer unserer Mitspieler mal geschrieben hat, viel erlebt, viel gesehen in seinem Charakterbogen.
Und was auch wirklich, finde ich ein signifikanter Grund ist, dass der weise sein muss, ist, Weisheit ist das Attribut für die Fertigkeit Motiv erkennen. Und in Motiv erkennen ist der ja eigentlich Experte.
Das
Also
stimmt.
der ist ja eigentlich Experte im Motiv erkennen von Leuten,
Ja,
der
und
Weihnachtsmann.
wichtig halt auch Perception, falls dann doch mal irgendjemand lauert, um ihn zu sehen, wie er den Kamin runterrutscht. Weil das darf natürlich nicht passieren, das wäre ja Katastrophenfall.
Das stimmt. Also deswegen, okay, wie gesagt, dann sind wir auf jeden Fall bei einem ziemlich weisen Charakter. Also dann würde ich auch sagen, so ungefähr so eine 16. Also
Ja.
15, 16.
Ja,
Okay, dann haben
16
wir
finde
jetzt
ich gut.
mittlerweile, Dann haben wir jetzt mittlerweile Primärattribut Stärke mit so einer 18, 19, Geschicklichkeit bei so einer 16, Konstitution bei einer 14, Intelligenz bei einer 8. immer noch gut. Weisheit und Weisheit auch bei so einer 15, 16.
Ja.
Ja, und da kommt jetzt Charisma, ne?
Ja, ist, wie du schon sagst, ist ein netter Dude, ist aber auch nicht das Model von nebenan. So eine ja, 12.
Genau, ich meine, und vor allen Dingen, warum denkt man das überhaupt, dass der charismatisch ist? Den hat ja niemand getroffen. Vielleicht ist er auch ein Arsch.
Vielleicht ist er einfach ein richtig dummer, hässlicher Typ.
Dumm und unfreundlich, aber ist einfach der Beweise.
Aber macht halt seinen Job ganz gut. Ja, kann sein. Ja, dann gib ihm, ja, obwohl so eine 11 also kriegt
kein,
er schon. Das
ist jetzt kein Dumpstat, aber vielleicht tut es auch einfach so eine 12. Oder vielleicht
genau, also bei einer 12 hätte ich ihn jetzt auch gesehen. So plus 1, so dass er rein theoretisch, wenn irgendwie sein Job irgendwie schlecht läuft, dass er noch so ein paar Dollar mehr in so einem Einkaufszentrum verdienen kann.
Okay. Ja, damit kann ich sehr gut leben. Jetzt sind wir natürlich so von den Attributen ausgegangen. Ergo müssen wir jetzt so ein bisschen überlegen, wie wir das mit der Rasse und der Klasse machen. Ich finde ehrlicherweise, dass wir kaum Auswahlmöglichkeiten haben, was die Rasse angeht. Ich finde die Überlegung mit dem Zwerg gut, auch weil Zwerg den Stärkewert begünstigen würde.
Vielleicht können wir auch einfach so ein neues Volk, halb Zwerg, halb Mensch, ein Zwentsch oder so.
Ein Zwentsch? Das ist gut, das gefällt mir sehr gut. Also ich würde sagen, entweder Zwerg oder Mensch oder Zwentsch. Ganz klassische Auswahlkriterien.
Okay, also Weihnachtsmann als Zwentsch, ja, finde ich gut.
Okay, also dann haben wir jetzt unseren Weihnachtsmann, unseren Zwenschen Weihnachtsmann. Ja. Wobei jetzt müssen wir jetzt über, also so ein Zwensch hat wahrscheinlich, würde ich sagen, so Attributsboni für plus 2 Stärke und plus 1 Geschicklichkeit und 1 Konstitution.
Sowas. Ja. Und der hat auch nur den Bart vom Zwerg geerbt. Sonst nix.
Ja, und so und auch ein bisschen noch die Statur, also so ein bisschen ja, zur okay, Hand stimmt. Hang zur Dickleibigkeit.
Ja, weißt du, und du sagst mir, ich wäre jetzt rassistisch dem Zwerg gegenüber und du nennst ihn dickleibig.
Ja gut, ich habe jetzt wirklich alle Zwenschen einfach so über einen Kamm geschoren, das ist natürlich unfair. Hey, nee, ja, also
geht nicht.
Es gibt auch schlanke Zwenschen.
So, sollte mal gesagt sein.
Unsere ganze Zwenschen-Community direkt total beleidigt und schalten alle ab.
Sehe schon, ja, die ganzen nennt man sie dann auch Zwenschenrechtler anstatt Menschenrechtler?
Wie dumm, ey. Richtig, ja, gefällt mir. Twitter läuft schon wieder heiß wahrscheinlich.
Wahrscheinlich, ich glaube auch.
Genau, und dann kommen wir zur Klasse. Und jetzt wird es natürlich ein bisschen knifflig, ne? Also ich finde natürlich aus dem Gedanken heraus, dass wir eigentlich jemanden brauchen, der eine Expertise in Heimlichkeit hat und so eine Expertise in sowas wie Motiv erkennen, wird ja auch Sinn machen. Würde natürlich direkt jetzt so ein Bade Sinn machen oder ein Schurke?
Ja, den Schurken sehe ich schon. Mein erster Gedanke war tatsächlich Zauberer, weil er Wunsch zaubern kann. Irgendwann auf höheren Leveln.
Ah, ja, okay. Das macht natürlich auch vollkommen Sinn, da gebe ich dir erstmal recht. Wobei man ja wobei das natürlich automatisch bedeuten würde, dass so ein Weihnachtsmann-Charakter, dann ist er wirklich ziemlich mächtig. Ich meine, Wunsch ist der, wenn nicht der mächtigste Zauber, den es innerhalb von D&D gibt und der besagt, dass man einfach das bekommt, was man sich wünscht. Jetzt mal dumm gesagt. Es gibt dafür auch so ein bisschen Regelumschreibungen, was das nicht sein kann und was es sein kann. Aber im Allgemeinen kann man sich einfach etwas wünschen, den Zauber auslösen und der Spielleiter fängt an zu weinen, weil verrückte Dinge passieren und er seine Vorbereitung verbrennen kann. Das ist eigentlich der Zweck dieses Zaubers. Und aber das würde ja bedeuten, der bräuchte auf jeden Fall schon Spell-Slots des 9. Levels. Also er müsste quasi die mächtigsten Spell-Slots verwenden können, die es in D&D gibt. Mhm. Das bedeutet, ab wann bekommt der Zauberer 9. Level Spell-Slots? Das weiß ich natürlich nicht auswendig.
Level 17, glaube ich. Und ich glaube, der Magier kann es auch, aber wir können den Magier ja nicht nehmen, weil wir Intelligenz als Dumpstat genommen haben.
Ja, korrekt. Wobei es ja auch vollkommen Sinn macht. Wir haben ja beide Klassen noch nicht besprochen. Der Magier kriegt seine Zauberfertigkeiten einfach, weil er derbe viel gelernt hat, während der Zauberer seine magischen Fähigkeiten quasi aus der Quelle seiner Vorfahren und so bekommt. Und irgendwie, also natürlich hat der Weihnachtsmann jetzt keine Vorfahren, Fragezeichen. Ich kenne den Familienstamm des Weihnachtsmanns jetzt nicht. Aber das
ist eine gute Frage. Quasi, ja, wird der Weihnachtsmann-Titel immer an den Sohn weitergegeben oder an die Tochter?
Was passiert, wenn sich auf einmal Sohn oder Tochter entscheiden, den Nachnamen nicht so anzunehmen, weil sie einfach mega aufgeklärt und neuzeitlich sind?
Das ist natürlich dann schwierig. Dann
wird man als Weihnachtsmann, glaube ich, auch ziemlich schnell ziemlich sauer.
Ja. Ja, oder du hast einen Doppelnamen.
Da rutscht dem Weihnachtsmann auch mal die Hand aus so?
Nee, oder? Ich glaube, ja, das ist halt die Frage,
ob Charisma, sich das mit trauen. Charisma 12 wird es schwierig.
Wird schwierig, ja. Ja, aber, oder du trägst dann halt einfach so einen Doppelnamen. Weiß ich nicht.
Herr Weihnachtsmann Müller.
Schmidt-Weihnachtsmann.
Ja. Nee, finde ich gut. Also, finde ich eine gute Sache. Nur um nochmal meine Baden-Idee zu pitchen, nämlich der Weihnachtsmann, also die Theorie ist ja, der kommt den Kamin runter mit seinem Sack voll Geschenke und dann verteilt er die Geschenke unter dem Baum und dann läutet er doch diese Glocke, ne?
Ja.
Das macht er doch, oder? Oder bin ich da falsch informiert?
Vielleicht bin ich in der Weihnachtsmann-Lore nicht so drin, das höre ich tatsächlich zum ersten Mal.
Finde ich, also wenn das so sein sollte, berichtigt mich, wenn ich da nicht falsch liege. Ich oute mich auch gerade, glaube ich, als jemand, der diese ganze Weihnachtsmann-Story nicht so 100% auf dem Schirm hat. Aber wenn das der Fall sein sollte, wäre das natürlich der ideale Badenaufhänger.
Ja, aber sind wir mal ehrlich, er spielt dann ja eine Glocke. Was für ein Versagerbade ist er dann? Er spielt ja einfach nur die Glocke.
Hallo? Das ist bestimmt in irgendeiner Band auch ein relevantes Instrument.
Also noch schlimmer ist eigentlich nur die Triangel.
Ja, und du willst ja wohl nichts gegen die Triangel sagen.
Nee, weil das ist das mächtige Dreieck der Musik. Das weiß jeder. Wow. Aber eine Glocke?
Hallo, wahrscheinlich so eine Cowbell. Hallo,
eine Cowbell wäre ja in Ordnung, wenn er dann irgendwie noch Don't Fear the Reaper da drauf runterknüppeln würde. Aber ansonsten...
Ja, wir hätten halt den Vorteil, dass wir eine Klasse haben, die ab Level 3, wie wir ja schon erklärt haben, Experte ist in zwei Skills und da könnten wir halt ohne weiteres Heimlichkeit und Dingens mitverkaufen. Heimlichkeit und Motiv erkennen.
Das stimmt, ja.
Ich meine, wir können jetzt natürlich auch, wir haben das Konzept der Multiclass noch nicht erklärt, aber prinzipiell kann man natürlich auch in seiner Charakterentwicklung eine Mixtur von Klassen wählen. Und dann könnte man natürlich einen Level 20 Charakter jetzt erstellen mit 17 Leveln in Sorcerer, also in Zauberer, und 3 Leveln im Baden und man hätte beides.
Ja, oder ein Level in Bade und wir holen uns noch was dazu.
Ja, außerdem hätten wir dann halt einen Charakter auf Level 20, der 17 Level in Zauberer hat, 3 Level in Baden und eine Stärke von 19. Ja. Die für beide Klassen keinerlei Sinn macht.
Genau deswegen. Also je nachdem müsste er ja auch noch irgendwas mit der Stärke anfangen, wenn er immer angreifen will.
Ja, das stimmt. Die Frage ist halt auch, ja.
Aber wen greift der Weihnachtsmann an?
Böse Kinder.
Greift er die an?
Ja, ich glaube, das macht ja eigentlich Knecht Ruprecht, aber vielleicht übernimmt er das ja auch teilweise.
Wenn und der halt, gerade keine Zeit hat, so als Urlaubsvertretung oder
und, was. Und jeder weiß, eine Rute ist halt auch eine zweihändig geführte Waffe mit Reichweite. Da guckt ein böses Kind richtig blöd aus der Wäsche.
So ein Level 1 Kind.
So ein Level 1 Kind ist richtig schnell geliefert. Und vor allen Dingen macht das ja bestimmt auch magischen Schaden, so eine Rute vom Weihnachtsmann.
Ja.
Da kann dann auch so ein Level 1 Kind mit irgendwie Schadensresistance nichts machen.
Nee. Und die haben meistens Schadensresistance. Das ist ja auch bei echten Kindern so. Also wenn die echte Kinder können aus 10 Metern Höhe runterfallen wie Katzen, die tun sich nichts.
Richtig, und die Wunden verheilen halt auch noch so schnell.
Ja.
Genau. Das machen aber die durch ihre Regenerationsfähigkeit.
Hinlänglich.
Die darf man nicht unterschätzen. Und stell dir mal vor, du hast nicht irgendwie, ich meine, so ein Kind hat ja auch irgendwie so ein Challenge-Rating, so ein Herausforderungsgrad von irgendwie 0,5 oder sowas. Aber so ein Toddler, ne? Da sind wir ja schon bei so einem Herausforderungsgrad von 1 bis 2.
Ja.
Und dann wird es ja richtig ernst.
Ja, okay, aber das verstehe ich. Dann braucht er wirklich, dann braucht er das. Weil stell dir mal vor, er wird jetzt gegen 1, ist klar, aber wenn er gegen so einen Schwarm von so Toddlern kämpft.
Richtig. Also so ein Toddler hat ja auch Multi-Attack. Also so ein Toddler greift ja mindestens 3-mal pro 6 Sekunden an.
Ja, das stimmt.
Weil
ja.
Er ist einfach irre. So. Und dann braucht man zum einen als Weihnachtsmann, das ist außerdem wieder ein Argument dafür, dass ein Weihnachtsmann auch hohe Konstitutions braucht, weil Rüstung hat er ja nicht. Also das ist der, ich meine, der trägt ja nur Stoff. Also die Rüstungsklasse ist ja miserabel von einem Weihnachtsmann. Dann brauchst du das entweder mit AP kompensieren.
Es könnte ja auch sein, dass der einfach unter seinem Weihnachtsmannshut so einen Kettenpanzer trägt.
Ich glaube, aber dann kriegt er halt wieder seinen dann kriegt er aber einen Malus auf seine Heimlichkeit.
Das ist sehr gestimmt. Okay, das geht.
Deswegen,
nicht.
Ich glaube, der hat einfach nur seine Weihnachtsmannrobe und hohe Konstitution. Ja, man könnte natürlich auch, ich meine, jeder aufmerksame Hörer wird sich jetzt wahrscheinlich denken, Jungs, warum denkt ihr nicht über den Barbaren nach, der ja auch ungerüstet eine gute Rüstungsklasse hat? Mhm. Aber einen Barbaren als Weihnachtsmann sehe ich jetzt noch nicht so 100%.
Ja, oder so als Stammesbarbar aus der Arktik irgendwie so.
Also die russische Version. So. Die russische Version des Weihnachtsmanns, das ist wahrscheinlich ein Barbar. Da sind wir uns wahrscheinlich alle einig. Der wird dann auch einfach sauer und geht in Rage dann zum Anfang der Bescherung. So. Und so stelle ich mir das vor.
Ja. Ja, ich überlege auch die ganze Zeit, ob er eigentlich müsste er auch noch mal abseits vom Kämpfen, er muss ja auch noch irgendeine Fähigkeit haben, um die ganzen Spielzeuge herzustellen. Oder machen das auch die Elfen?
Das machen die Elfen, glaube ich. Also es gibt, tatsächlich bin ich in der Recherche, jetzt sind wir schon gleich wieder bei ungefähr einer Stunde, die wir uns hier verquatschen, aber macht auch einfach gerade Bock. Ich habe in der Recherche, als ich mir so ein bisschen angeguckt habe, was es so für Weihnachtsmann-Entwicklungen da draußen schon gibt, als Nicht-Spielercharakter, also als NPC, bin ich tatsächlich über so eine Konzeption gestolpert, die derjenige, lass mich da kurz nochmal nachgucken, nannte quasi seine Art des Weihnachtsmanns den Toymaker. Und das finde ich natürlich auch nicht ganz unspektakulär. Also wir haben natürlich bei Nicht-Spieler-Charakteren, wenn wir uns da überlegen, wie der Weihnachtsmann als Nicht-Spieler-Charakter aussehen könnte, haben wir natürlich nicht den Zwang, dass wir uns da irgendwie an diese ganzen Rassen und Klassen halten müssen, sondern können quasi frei erfinden, was der Weihnachtsmann kann und was er nicht kann. Aber das fand ich auch eine ganz interessante Geschichte. Da stehen nämlich dann so Sachen drin wie, also der Weihnachtsmann hat dann generell doch eher einen extrem hohen Intelligenzwert und es gibt die Klasse des Tüftlers tatsächlich oder des Artificers innerhalb von D&D, die darauf ausgelegt ist, dass man halt so kleine Spielzeuge und so bauen kann. Und die hat auch als Primärattribut dieses Attribut Intelligenz und auch diese Interpretation des Weihnachtsmanns hat einen extrem hohen Intelligenzwert und hat dann zum Beispiel so Fähigkeiten wie Ancient Tinkerer, haben sie es genannt, also quasi alterwürdiger Spielzeughersteller, nennen wir es einfach mal, oder Werkzeughersteller oder Hersteller, wie auch immer, der halt unter gewissen Voraussetzungen und bei einem Invest von einer Stunde und bestimmten Materialien halt ganz viele kleine Spielzeuge herstellen kann, die ihm auch potenziell im Kampf helfen können. Was natürlich auch vollkommen Sinn macht, da gebe ich dir schon vollkommen recht. Ob so eine Holzeisenbahn jetzt so das wirklich furchteinflößende Monster ist, das einem dann irgendwie helfen soll, weiß ich jetzt nicht. Aber Ja, das finde ich schon prinzipiell einen ganz interessanten Gedanken. Finde ich auch, weil wir da uns das ja auch für heute so ein bisschen vorgenommen haben. Vielleicht können wir das ja auch schon so halb als Überleitung nutzen, wobei ich das Thema Weihnachtsmann als Spielercharakter auch noch kurz abschließen wollen würde. Können wir das ja auch schon mal so ein bisschen als Input nehmen für so eine gegebenenfalls so eine Weihnachtskampagne, die man da machen könnte. Mhm. Finde ich nämlich extrem interessant, so wenn man irgendwie zum Beispiel daran denkt, dass der Weihnachtsmann vielleicht irgendwie unter bösem Einfluss steht oder so weiter und so fort und seine Spielzeugmacherfähigkeiten auf einmal nicht mehr zum Herstellen von coolem Spielzeug schönem Spielzeug anwendet, sondern zum Herstellen von, keine Ahnung, kleinen kämpfenden Robotern und furchtbarem Spielzeug, das ihm beim Kampf gegen die Spieler hilft oder sowas. Also finde ich ein sehr cooles Setting.
Ja, das stimmt. Übrigens, mir fällt gerade auch noch ein, man könnte auch sehr gut, auch wenn wir die Klasse noch nicht besprochen haben, aber der Kleriker würde auch sehr gut passen, weil der hat ja den Zauber Detect Good and Evil.
Das ist natürlich auch nicht schlecht. Und man hätte diesen leicht religiösen Hintergrund noch dazu.
Stimmt. Ja.
Also, nennen wir ihn leicht religiösen Hintergrund.
Ganz leicht. Ja, es gibt so ein paar Zauber, so auch so Pass Without Trace oder so. Aber das ist natürlich beim Waldläufer also, und
Ruinen. Kurz zur Erklärung. Ne? Wir hatten beide Zauber ja, glaube ich, noch nie thematisiert. Detect Good and Evil, also Gutes und Böses erkennen heißt es auf Deutsch, macht genau das, was der Name vermuten lässt. Der Spieler erkennt, ob jemand böser oder guter Gesinnung ist, was natürlich wahnsinnig nützlich für so einen Weihnachtsmann ist. Pass Without Trace kenne ich gerade die deutsche Übersetzung ehrlicherweise nicht. Ist einer meiner absoluten Lieblingsspells, muss ich gestehen. Macht derbe viel Spaß und zwar kann der Zaubernde um sich herum einen Kreis erschaffen sozusagen oder der Zauber hat eine Wirkung kreisförmig um den Zaubernden herum und jeder, der sich in diesem Kreis aufhält, hat +10 auf alle Würfe auf Heimlichkeit, was eine großartige Fähigkeit ist oder ein großartiger Zauber ist für Infiltration, für Flucht, für alles Mögliche. Es macht derbe viel Spaß damit.
Ja, ich glaube, es gibt tatsächlich einige Zauber, die wirklich gut zum Weihnachtsmann passen würden. Ne? Also
Fireball auch.
Fireball zum Beispiel. Ja, irgendwie muss das Feuer ja wieder angehen, nachdem du durch den Kamin runtergerutscht bist. Also.
Aber vielleicht mein Favorit ist aktuell nach wie vor der Zwensch mit Level 17 Sorcerer, also Level 17 Zauberer und Level 3 Barde. Das finde ich schon, das macht schon alles Sinn, wie wir uns das überlegt haben. Und den Attributen, wie genannt, also Stärke als Primärattribut und Intelligenz als Dumpstat. Expertise in Heimlichkeit und in Motiv erkennen. Das finde ich schon ein gutes Konzept. Haben wir irgendeinen Aspekt des Weihnachtsmanns jetzt da ausgelassen, den der Weihnachtsmann, das, oder ein Aspekt, den der Weihnachtsmann ausmacht, aber den wir jetzt noch nicht abgedeckt haben? Er schleicht, er beschenkt, er läutet in meiner Welt auch eine Glocke.
Ja, sagen wir einfach mal, der macht das.
Was wir halt noch nicht drin haben, was aber auch nicht uninteressant ist, er hängt ja die ganze Zeit auch mit Rentieren rum. Ne? Also ergo kann der auch super mit Tieren. Das würde jetzt ja tendenziell auch vielleicht in so eine Druidenrichtung gehen
können. Ja, dann nehmen wir den doch noch dazu. Dann haben wir nämlich auch Pass Without Trace drin als Zauber.
Wir haben nur keine Level mehr für ihn.
Aber dann ziehen wir beim Baden eins ab.
Dann die wenigen Weihnachtsmänner, die Glocke läuten wollen, können dann den Baden nehmen. Ansonsten Druide. Finde ich nicht verkehrt, oder?
Ja, finde ich auch gut. Ich überlege auch die ganze Zeit, wir haben ja jetzt wirklich nur die Klasse komplett darauf bezogen, was er an Weihnachten macht. Was macht der Weihnachtsmann den Rest des Jahres? Müssen wir ihm da auch noch eine Klasse geben dafür? Also der pennt ja nicht einfach ein Dreivierteljahr nur.
Was macht er denn? Dann finde ich diese Toymaker, also diese Spielzeugmacher-Geschichte, dann macht die schon Sinn.
Ja, dann oder der hat halt ein ganz weirdes Hobby, wo wir noch nicht so richtig drauf kommen.
Die Spieler werden liebend gerne Golf. So wirklich so richtig langweilig.
Ja, es muss ja zum Nordpol passen. Also der lebt ja da.
Ja, da gibt's, der hat der Druide auch einige sehr gute Zauber für so Klimasachen und sowas. Das, das, der Druide gefällt mir da schon gut, das macht schon Sinn. Hm. Ja, aber ich glaube, der, der lebt da sein, sein Happy Druiden-Dasein dann, den Rest des Jahres. Hängt da mit seinen Rentieren rum. Ich glaube, dem ist auch viel langweilig, ehrlicherweise.
Meinst du?
Naja. So ein, ich meine, so ein Zwensch, der, ich meine, der hat ja auch hohes Charisma und sowas, der muss sich auch mit diesen Elfen, der muss sich auch mit diesen Elfen gut klar, klarkommen, die ganze Zeit um ihn herum. Ich glaube, wir sind fein damit.
Vielleicht ist der auch sonst einfach super bei irgendwelchen Cosplay-Conventions aktiv. Und geht als er selbst oder so.
Aber richtig schlecht. Also es gibt immer andere Leute, die viel bessere Weihnachtsmänner sind als er selbst.
Und er wird dafür die ganze Zeit von allen gehatet, die sonst da sind. Und deswegen führt er ein super trauriges Cosplayer-Leben.
Auch so ein richtig, auch so ein wirklich wahnsinnig unpopulärer TikTok-Account, den er jetzt noch so parallel hat.
10 Follower oder so.
So 10 Follower, versteht das überhaupt gar nicht, diese Dance-Challenge-Geschichten und so, wie man sich da als Cosplayer irgendwie positionieren muss und sowas. Gar kein Gefühl für.
Aber ja, weil es halt, ist halt auch eine andere Generation. Der kommt halt ja bei Social Media nicht mehr so mit.
Ja, richtig. Und das ist ja immer so schnelllebig. Und wenn man da nur einmal im Jahr vorbeiguckt, dann hat man schon wieder alles vergessen. Ja. Da hat man wieder nichts mitbekommen.
Ist direkt wieder ein neues Netzwerk aufgetaucht.
Richtig. Man kennt das Problem. Guck mal einmal im Jahr durch den Kamin und schon wieder ein neues Netzwerk da. Ganz klassisch.
Ja, es, oh ja, oder keine Ahnung, vielleicht ist er sonst auch irgendwie, keine Ahnung, bei Farmville aktiv oder so.
So, auch so, so richtig auf Ingame-Käufen hängen geblieben.
Nächstes Jahr gibt es zu Weihnachten nichts, weil Santa alles verzockt hat bei Farmville.
Bei Farmville. Oder hier Coinmaster. Eigentlich Santa Claus, ein richtig krasser Coinmaster und zieht Bibi immer in und zerstört immer Bibis Stadt bei Coinmaster.
Das könnte sein, ja.
Finde ich gut. Ja, aber finde ich gute Gedanken für den Santa Claus als Spielercharakter. Aber ich würde gerne nochmal den Ball so abschließend aufnehmen, den du mir eben rübergeworfen hast, so der Santa Claus als Spielzeugmacher, beziehungsweise wie gesagt, so eine Kampagne, die sich da ja echt so ein bisschen von selbst schreibt, finde ich. Keine Ahnung, der Spielleiter führt seine Abenteuergruppe irgendwie in ein kleines Winter Wonderland vielleicht. Und Abenteurer müssen sich irgendwie kleinen Spielzeugen stellen, vielleicht auch irgendwie so eine Mischung aus Gegnern, irgendwie aus so kleinen Spielzeugen und vielleicht so Dämonen-Stuff, die dann so einen Hinweis darauf geben, dass der Weihnachtsmann irgendwie von irgendwas Dämonischem korrumpiert wurde oder so. Finde ich eigentlich ein sehr cooles, so ein sehr cooles Format für eine Kampagne.
Hm. Ja, oder er ist halt, wie wir eben schon gesagt haben, einfach dumm und super unsympathisch. Und das ist der Grund, warum die Charaktere den Weihnachtsmann stürzen wollen.
Was ja, vielleicht auch wollen die selbst den Weihnachtsmann. Das wäre natürlich auch cool, dass der Spielleiter quasi den
Doppelnamen also annehmen wollen, Müller-Weihnachtsmann. Genau. Deswegen dann, ja, okay, kann ich verstehen.
Ja, oder vielleicht bei so einer typischen Anfänger-Edgy-Gruppe vielleicht einfach so ganz simpel, dass man die Spieler einfach mit dem Reichtum des Weihnachtsmanns ködert.
Ja, finde ich gut. Oder tatsächlich, der hat die ganzen Elfen, die für ihn arbeiten, einfach versklavt und die arbeiten da gar nicht freiwillig.
Und man bei so einer, und dann hat man so eine Gruppe aus reinen Elfen und Halbelfen als Abenteurer. Und auch der Start der Kampagne ist quasi so eine Revolution.
Ja,
so die Abenteurergruppe sind quasi Revolutionsanführer.
Ja, finde ich auch gut. Und das große Finale ist, dass du deine Elfenarmee gegen die Weihnachtsmannarmee von Spielzeugen in die Schlacht führst.
Von Rentieren.
Oder Rentieren.
Von Rentieren, also von monströsen Rentieren. Und es gibt tatsächlich, das habe ich bei der Recherche, bin ich auch ein bisschen drüber gestolpert, es gibt tatsächlich nämlich schon einige sehr coole Statblocks für Schneemänner.
Ja, stimmt.
Als Gegner.
Stimmt.
Weil jeder weiß, der schon mal auf dem Schulhof einen Schneeball geschmissen hat, weiß, das kann ganz gefährlich sein, weil da kann ein Stein drin sein.
So, da wirst du auch jedes Jahr darauf hingewiesen, von jeglichen
Lehrern. Und da verlieren jedes Jahr tausende und tausende Kinder ihre Augen mit.
Ja, das ist fast so gefährlich wie die Avocado-Hand.
Ich muss ja leider sagen, eine ehemalige Kollegin von mir hat tatsächlich diese Avocado-Hand-Geschichte mitgemacht. Ne? Also wirklich richtig, richtig klassisch. Wirklich sich die, ich kann, also Kinder kurz Augen zu halten, Ohren zu halten. Wirklich, die sich mit dem Messer so tief in die Hand geschnitten, dass die Daumensehne durchgeschnitten.
Ah.
Wirklich, der wirklich. Ah, egal. Aber und wie, was die Statistiken über im Jahr verlorene Augen durch Steine in Schneebällen angeht, das will ich gar nicht wissen.
Ja, oder Santa ist auch deswegen sauer, weil er irgendwie ein Auge durch einen Schneeball verloren hat und terrorisiert deswegen alle. Oder er hat sich beim Avocado-Schneiden in die Hand geschnitten und ist noch saurer.
Richtig. Also ich finde das mit den Schneeball, dass der Stein im Schneeball war und man spielt eigentlich, die vier Abenteurer sind eigentlich vier Lehrer, und die Aufgabe der Abenteurer ist eigentlich, die Elfen aufzuklären, dass man das Schneeballwerfen auch wirklich gefährlich sein kann.
Ja. Ja, und die müssen aber trotzdem die Elfen dann beschützen, weil der Weihnachtsmann ist auf so einer Vendetta-Mission und will wissen, wer den Schneeball geworfen hat.
Ja, oder wir denken ja nur die ganze Zeit darüber nach, dass man gegen den Weihnachtsmann kämpft. Vielleicht kämpft man auch zusammen mit dem Weihnachtsmann gegen die Elfen und ihre mit Stein besetzten Schneebälle.
Ja. Und, aber dann sind wir ja schnell wieder beim Player-Kampf. Oder der Weihnachtsmann ist der Auftraggeber.
Das ist ja. Das ist auch. Das gefällt mir auch sehr gut.
Ja, es gibt unzählige Sachen, die man machen kann.
Ja, das sowieso, aber ich finde, ich glaube, das werde ich jetzt vielleicht auch mal ein bisschen mehr überlegen, weil Punkt ist natürlich, kleiner Spoiler auch an dich persönlich, wenn wir es dieses Jahr schaffen, nochmal in unserer D&D-Runde zusammenzukommen, habe ich auch vor, ein kleines Weihnachtsspecial mit euch zu machen. Und gerade diese Toymaker-Idee, also dass man so ein bisschen diese, dann gegen diese kleine Spielzeuge und so kämpft, das gefällt mir schon sehr, sehr gut. Aber auch diese Idee, dass man zusammen mit dem Weihnachtsmann irgendwie gegen so eine Elfenarmee steht, finde ich auch sehr, sehr cool. Eigentlich meine Lieblingsidee ist dieses, alle Abenteurer sind Elfen und man führt so eine Revolution gegen den Weihnachtsmann an. Aber das bedeutet natürlich auch, dass man dann neue Spielercharaktere braucht. Das kann man jetzt natürlich nicht einfach in einem bestehenden Abenteuer machen.
Ja, das stimmt. Ja, meine Lieblingsidee ist immer noch das mit der Avocado-Hand.
Alter. Das ist wirklich einfach nur, dass das wirklich ein gesellschaftliches Problem geworden ist. Wo sind wir eigentlich gelandet? Okay. Eine Sache haben wir aber noch nicht thematisiert, das können wir vielleicht zum Abschluss der heutigen Folge machen, nämlich so oder so, egal was für ein Center wir hier haben, braucht ihr natürlich auch Fähigkeiten und insbesondere muss der natürlich auch kämpfen können. Und was sind denn bitte Angriffe des Weihnachtsmanns? Oh, ich meine, offensichtlicherweise verprügelt er Leute mit einem Sack voll Geschenke.
Ja. Also das ist, deswegen braucht er auch die Stärke. Ja, das ist gesetzt, auf jeden Fall. Dann kickt er auch mal so ein bisschen.
Das finde ich nämlich auch. Also ich meine, das typische Bild des Weihnachtsmanns ist ja auch immer mit so echt mächtigen Lederstiefeln.
Hm.
Und die tun natürlich auch ordentlich weh.
Genau, das sind so, vielleicht sind es auch so Stahlboots einfach dann. Mit so einer Stahlkappe. Jetzt, sieht man aber nicht.
So, und jetzt pitche ich dir mal eine Idee. Pass auf. Also offensichtlicherweise ist ja der Sack voll Geschenke eine Stärkewaffe, die man dann führt. Und wenn man getroffen wird vom Weihnachtsmann mit dem Sack voller Geschenke, muss der Gegner, der getroffen wird, einen Konstitutions- oder einen Stärkerettungswurf machen, sagen wir einen Stärkerettungswurf. Und wenn er den nicht schafft, wird er von dem Sack voll Geschenke zu Boden geschleudert, von der Wucht dieses Schlages sozusagen. Und wenn der Weihnachtsmann kann selbstverständlich Multi-Attack, also kann mehrmals pro Runde angreifen, weil wir reden ja mittlerweile auch über einen soliden Level 20-Charakter wahrscheinlich. Also klar, als Player-Charakter, aber irgendwie so auch. Ne? Also auf jeden Fall sehr mächtig. Auf jeden Fall Multi-Attack. Und wenn man das schafft, also wenn einer der Attacken dann dieses Schwingen mit dem Geschenkesack ist und die trifft und jetzt am Boden liegt, kann der Weihnachtsmann als einer seiner zusätzlichen Attacken sich mit seinem immensen Bauch als Body Slam auf den Gegner werfen.
Ja.
Finde ich nur naheliegend, ehrlicherweise. Ich sehe da keinen Fehler in dieser Idee.
Ja, oder er schlägt halt einfach ganz stumpf nochmal auf den am Boden liegenden drauf mit dem Sack.
Auf den am Boden liegenden mit seinem riesigen, blutverschmierten Geschenkesack. Okay. Ja, finde ich nicht schlecht.
Ich finde es auch nicht schlecht, wenn du getroffen wirst, kriegst du ganz random so ein Geschenk, aber die sind alle schlecht.
Ja, oder vielleicht ja auch nicht. Vielleicht ist es, ja, dann bei jedem, das ist auch eine super Idee. Man hat irgendwie, der Sack hat irgendwie am Anfang des Abenteuers so einen Stack von so 30 Geschenken. So. Und jedes Mal, wenn der Weihnachtsmann zuschlägt, kriegt das Target ein Geschenk.
Und ja, man das hat dann, wird aber man, dann mit dem W20 bestimmt oder mit dem W100.
Genau. Und dann gibt es eine Liste, die man halt im Vorfeld so ein bisschen für sich runterdefinieren muss. Und dann gibt's halt, und ich bin ja bei sowas immer großer Fan davon, dass es einfach sowas dann ist wie die Hälfte ist gut, und also die Hälfte ist positiv und die Hälfte ist negativ. Und gibt's halt so unterschiedliche Items, vielleicht fällt dann halt mal ein Heiltrank raus oder sowas oder vielleicht auch ein Gift, ja. Whatever.
Die eine Hälfte sind Socken, die andere Hälfte die PlayStation 5.
Okay. Ich überlasse es den Zuhörern zu interpretieren, was jetzt das Schlechte von beiden ist. Genau, und dann je nachdem kann man auch einfach Glück haben und man kriegt einfach ein super Item, wenn man gerade verprügelt wurde mit dem blutverschmierten Geschenkesack.
Ja, finde ich gut.
Das ist eine sehr gute Idee.
Nichtsdestotrotz bekommt man natürlich trotzdem Schaden. Weil sonst wäre es ja kein Angriff.
Ja, das auf jeden Fall. Auch ordentlich also, Schaden.
Der prügelt also, weiter trotzdem stumpf auf dich ein, auch wenn du dann drei Geschenke hast. Aber.
Also ich denke da schon an so eine, also man könnte jetzt auch überlegen, dass das für den Weihnachtsmann auch eine wirklich wichtige Entscheidung ist, ob er mit seinem riesigen Sack voll Geschenke angreifen will. Zum einen wegen dieser Geschenkegeschichte, aber nicht nur, dass er mit jedem getroffenen Schlag ein Geschenk dem Getroffenen gibt sozusagen, sondern sein Sack wird auch leichter. Und damit macht er dann auch weniger Schaden über das Abenteuer hinweg.
Ja, finde ich auch gut. Ist halt so super ätzend für den Spielleiter, aber...
Ja, aber ich meine jetzt ja nicht nur für jedes Geschenk, aber keine Ahnung, ich meine so ein Sack voll Geschenke. Ich denke da schon an so eine Waffe, so 1W10 plus 2 oder so. So in die Richtung. Oder vielleicht, ja. So, oder dann am Anfang vielleicht so ein 1W10 plus 4. Und wenn er dann die Hälfte seiner Geschenke ausgegeben hat, dann halt nur noch 1W10 plus 2. Man muss es ja nicht überkompliziert machen. Aber irgendwie so Spirenzchen. Das fände ich schon sehr, sehr gut.
Ja. Und abseits davon, hat er sonst noch irgendwelche anderen Waffen?
Also wie gesagt, ich sehe den Sack voll Geschenke, ich sehe die Stahlkappenstiefel, mit denen offensichtlich jeder Santa immer unterwegs ist. Und ja, ich sehe die Körpermasse, auch nicht als unterschätzendes Element.
Genau, und ansonsten sehe ich den auch eher als Typen an, der einfach mal mit der Faust zuschlägt.
ich sehe eigentlich schon, je mehr wir uns darüber unterhalten, desto mehr nähert sich das schon wieder dem Barbaren an.
Eigentlich schon, ne?
Ja. Der halt auch wenn er einmal so in so einem Kampf mit seinem Sack voll Geschenke gelandet ist, da auch einfach in so einen Blutrausch verfällt. Und auch einfach viel brüllt dabei und so. Das gefällt mir schon sehr gut.
Aber auch vollkommen unverständlich ist dabei brüllt. Niemand versteht ihn auch so richtig.
Und der, wo es auch richtig gefährlich für alle Verbündeten ist, den da wieder rauszuholen.
Ja. Also die ganzen Elfen, die kennen das schon, die gehen dann immer schon so weg, so wenn er so ein Tantrum hat.
Er ist wieder so. Los, geht raus.
Aber abseits von den Waffen muss er natürlich auch irgendwelche Zauber haben, die er als Zwensch direkt zaubern kann. Also vom Volk her, ne? So, der könnte zum Beispiel irgendwelche Rentiere herbeizaubern, die dann zusätzlich noch angreifen.
Das finde ich nicht schlecht. So Familias, also so Feind-Familia-mäßig. Ja. Also Feind-Familia ist ebenfalls ein Zauber, der auf Deutsch heißt der Verbündeter rufen. Kann das sein?
Ja.
Verbündete anrufen, glaube ich.
Kann sein, ja.
Und das sind dann Rentiere. Und ey, das kann man dann auch gut, super gut machen. Und zwar gibt es ja, so, und jetzt kommt noch mehr Unwissenheit von meiner Stelle, von wirklich Weihnachtsmann-Trivia. Wie viel sind das nochmal, wie viele Rentiere? 6?
Boah, ich kenne Rudolf. Die haben ja auch alle Namen, glaube ich.
Irgendeiner von denen heißt auch noch Blitz. Es gibt ja auch Menschen, die alle Namen können. Aber es gibt auf jeden Fall unterschiedliche Rentiere und die haben auch alle Namen, genau. Und wenn der Zwenschen-Weihnachtsmann dann diesen Feind, dieses Verbündete herbeirufen castet oder dieses Rentier herbeirufen castet, würfelt man wieder. Und es ist zufällig, welches dieser Rentiere dann erscheint. Und alle haben unterschiedliche Fähigkeiten.
Ja, finde ich auch gut. Vielleicht unterschiedliche Zauber, so von Frost über Feuer. Rudolf hat natürlich Feuerzauber.
Ja, genau. Ja, und Blitz offensichtlich Wasser. Ach, Spaß. Aber genau, das finde ich auch nicht schlecht. Auch jetzt nichts Spektakuläres, aber jeder von den Rentieren hat so ein, zwei Fähigkeiten, die dann halt speziell für das einzelne Rentier sind.
Ja. Ja, finde ich gut.
Und das kann er dann irgendwie einmal pro kurze Rast machen. Weil einmal pro lange Rast macht keinen Sinn, weil der muss das ja schon schnell hintereinander abfrühstücken können. Weil im normalen Game des 24.12. muss das ja alles schnell gehen. Der braucht ja viele Rentiere, auch innerhalb eines Tages.
Das stimmt, ja. Ja, und was ich auch noch machen würde, dass er irgendwie Personen so Charm-Person-mäßig, jedes Mal, wenn er Ho-Ho-Ho sagt, wird das ist gut. Die andere Person auf seine Seite gezogen.
Ja, aber ist das Charm? Also ich finde, generell muss irgendwas mit Ho-Ho-Ho passieren, da gebe ich dir vollkommen recht. Aber ist das Charm-Person? Also Personen bezaubern auf Deutsch übrigens. Also da macht auch uns ziemlich genau das, was der Name vermuten lässt. Nämlich Leute, die dir vorher feindlich gegenüberstanden, finden dich auf einmal ziemlich super.
Ja, was soll es sonst sein? Also.
Ja, man könnte es halt zum Beispiel auch als, keine Ahnung, vielleicht stärkt das ihn und seine Verbündeten einfach nur. Irgendwie
könnte man auch
zwei machen. Konstitutionen für jeden.
Ja. Ja, oder er holt damit mit so einem Ruf, holt der Gegner zu sich.
Das verstehe ich nicht.
Ja, weil die Geschenke wollen. Du wirst dann so bezaubert, dass du zu ihm kommst, um Geschenke dir abzuholen, aber.
So, er kann quasi Fallen stellen sozusagen.
Genau.
Ah, okay. Ja, finde ich auch nicht verkehrt. Ja. Ich bin mir auch gerade gar nicht. Ich muss auch ehrlicherweise gestehen, weil wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ich verwechsel auch dauernd den Weihnachtsmann und Nikolaus. Ich habe nämlich gerade doch so drüber nachgedacht, ob noch irgendwas mit diesem Kekse- und Milch rausstellen-Ding ist. Aber das ist ja der Nikolaus, ne? Oder ist das der Weihnachtsmann?
Nee, das ist der Weihnachtsmann, oder? Weil der kommt doch dann, wenn er an Weihnachten kommt, hat er was zu futtern, weil er so viele Geschenke weggeben muss.
Ja, dann ist es doch der Weihnachtsmann. Vielleicht kann man damit ja auch noch irgendwas machen. Dass man kann, wenn der einmal in seinem Blutrausch ist, kann man den nur besänftigen, wenn man ihm Kekse und Milch organisiert.
Witzigerweise sind die dann in einem der Geschenke, die man bekommen kann.
Ja! Im Zweifelsfall, also, weil ja offensichtlicherweise niemand Kekse und Geschenke, Kekse und Milch bei sich hat, wenn er mit dem Weihnachtsmann unterwegs ist und in das Abenteuer startet, und der dann in seinen Blutrausch verfällt und alles um sich herum mit seinem blutverschmierten Geschenkesack schlägt, muss man sich im Zweifelsfall auch selbst von ihm schlagen lassen, um an Kekse und Milch zu kommen.
Ja, das klingt ein bisschen devot, aber hey.
Aber hey, ist D&D, oder?
Ist D&D. So, kennt man.
Nee, das gefällt mir schon alles sehr, sehr gut, muss ich gestehen. Und ich meine, das Thema mit den Elfen, also auch Elfen können in diesem Abenteuer halt wunderbar klarkommen, dass Elfen Primärwaffe ist eine Fernkampfwaffe mit den steinversetzten Schneebällen. Das Ding ist auch safe.
Ja, oder halt mit so einer Wurfschleuder, wo dann die Schneebälle stattdessen drin sind.
Ja, finde ich auch gut. Auch so die Schneemänner, gegen die man noch potenziell kämpfen kann, auch da machen Schneebälle auf jeden Fall Sinn. Da macht auch so eine Karottenkanone Sinn oder so vielleicht noch.
Ja, oder so eine Schneeballkanone auch einfach direkt.
Die einfach aus ihrem Körper rausschießen.
Zum Beispiel.
Ja, finde ich auch nicht verkehrt. Und generell kann man natürlich auch immer sowas machen. Das ist auch übrigens was in vielen Abenteuern so ein bisschen untergeht. Man kann ganz viel als Spielleiter auch machen, hinsichtlich der Witterung, in denen sich die Abenteuergruppe aufhält. Also in diesem Land oder in dieser Gegend, wo die abenteuerliche Gruppe sich dann für das unser Winterwunderzauber-Abenteuer aufhalten, ist es natürlich bitterkalt. Und dann kann man als Spielleiter ohne weiteres so Sachen machen, wie wenn die Gruppe sich ohne irgendwie besonders zu schützen, eine Stunde lang draußen auffällt, kriegen sie eine Stufe von Erschöpfung. Erschöpfung haben wir euch schon mal in einer der vorherigen Folgen vorgestellt. Das ist so eine Skala, dass wenn man einen höheren Grad an Erschöpfung hat, gibt es halt irgendwelche Malusse, beispielsweise ein Nachteil auf Rettungswürfe oder die Bewegungsreichweite wird halbiert und so, also Geschichten. Und wenn man dann halt irgendwie besonders schwieriger Witterung ausgesetzt ist, kann es passieren, dass man halt auch diesen Malus bekommt. Und es könnte natürlich in diesem Land, wo wir uns hier bewegen, um den Weihnachtsmann zu retten oder zu stoppen oder zu unterstützen oder was auch immer, auch der Fall sein.
Ja, auf jeden Fall irgendwas vielleicht auch mit Frost oder so würde ich dann auch noch dazu machen.
Ja, Väterchen Frost ist vielleicht dann eine so ein Zwischengegner oder so.
Ja, genau, klar, kann man auch machen. Man kann auch hier Frosty the Snowman oder Rudolf so als Zwischengegner machen. Die Möglichkeiten sind endlos.
Ja. Ja, gefällt mir aber sehr, sehr gut und ich glaube, also ich bin tatsächlich jetzt gerade so ein bisschen selbst getriggert, merkt man vielleicht, dass ich auf jeden Fall die ein oder andere der Ideen noch versuchen werde, irgendwie in einem Abenteuer mal zu überführen. Aber ich glaube, das ist jetzt auch erstmal genug des Inputs, würde ich sagen. Oder hast du noch eine Idee, die ja auf der Zunge brennt?
Nee, also meiner Meinung nach ging nach der Avocado-Hand ging es halt ideenmäßig bergab, aber...
Ja, ja, okay, verstehe ich. Und ich hoffe, dass wir vielleicht euch auch so ein bisschen Input für die ein oder andere coole Weihnachtskampagne gegeben haben, egal ob ihr schon in einer aktiven Runde spielt oder vielleicht jetzt die Ruhe der Weihnachtszeit nutzen wollt oder nutzen könnt, um mal in D&D reinzuschnuppern und vielleicht irgendwie mal so einen Nachmittag irgendwie zu investieren, um mit einer Freundesgruppe irgendwie digital zusammenzukommen. Und ja, vielleicht so den Ball mal aufzunehmen und da vielleicht in der Hinsicht was zu machen. Würde uns super freuen, wenn ihr sowas denn macht. Bitte wirklich einfach mal Erfahrungsberichte schreiben. Entweder natürlich, ob ihr eine unserer Ideen irgendwie weitergesponnen habt und verwendet habt. Oder einfach, wie es war, schlicht und einfach. Ich bin super daran interessiert, irgendwie erste Erfahrungen von neuen Runden mal aufzunehmen. Finde ich super spannend. Und damit verabschieden wir uns dann auch schon aus Folge 11 und damit dann auch schon aus diesem Jahr.
Genau, in den wohlverdienten Urlaub, würde ich sagen.
Ja, tatsächlich. Und ich kann mich da nur wiederholen. Vielen Dank für alle, die hier uns zuhören bei unseren merkwürdigen Gedankenexperimenten, verzweifelten Versuchen, das Regelwerk darzustellen und so weiter und so fort. Wir haben eine Menge Spaß dabei, kann man, glaube ich, schon sagen. Und ich bin davon überzeugt, dass wir im nächsten Jahr da auf jeden Fall mit weitermachen werden und dass wir es auf jeden Fall noch eine Zeit lang durchhalten werden. Und würden uns natürlich freuen, wenn wir auch euch alle dabei behalten.
Genau, ich kann mich nur anschließen und habt einen guten Rutsch, spielt ein bisschen D&D über die Feiertage und lasst es euch gut gehen.
Perfekte letzte Worte. Bis dahin.
Ciao.
Ciao.